So, und da sind wir endlich hier live in der ersten Version vom Champion Talk. Ja, wir nehmen natürlich heute WrestleMania 39 Tag 1 und Tag 2 auf. Und die unglaublich tolle Raw After WrestleMania, die haben wir alle super hart geliebt. Und heute mit dabei ist natürlich unter mir der Wisecan.
Ja, ich bin da und ich habe richtig Bock, über Raw zu reden.
Ja. Und noch ein weiter darunter ist der Mattis, der ist neu.
Ja, hallihallo, liebes Champion Talk Universum. Ich habe auch so richtig, richtig Bock auf die großartige Raw und natürlich auf zahlreiche weitere Sachen einzugehen. Habe ich richtig Bock.
Ja, und ganz unten seht ihr ihn endlich mal wieder mit neuer Cam jetzt, der Thorsten.
Ja, willkommen bei unserem neuen Setting, unserem neuen Titantron. Guck mal hier, ja, da ist er. Gordon hat richtig Knete rausgeworfen. Der ist ja mal richtig groß, der Tron, mit Entrance. Und wir haben auch einen Ring. Uiuiui, was heißt das denn? Aber da kommen wir noch zu, ja, was dieser Ring da zu bedeuten hat. Ne? Cody!
Ja, allerdings. Und hier, vielen Dank, Gerd Meer. Ja, da kommt's.
Geiles Intro, ja.
So. Also, ja, ach so, ja, natürlich ist auch noch der Conway da, der ist natürlich im Hintergrund, der ist ja unser Kevin Dunn. Ja, der macht ja die Bilder fertig für uns alle.
Ich weiß gar nicht, was du damit meinst.
Wieso?
Das ist der Director of the Boards, der hat die ganzen, wir haben dem so ein riesen Keyboard gekauft mit so 20 extra Knöpfen und dann kann er jetzt draufdrücken und dann kommen hier die Bilder. Mal gucken, ob er das hinbekommt. Und bloß nicht die falsche Theme einspielen, ja, wenn hier der falsche rauskommt, ja, also...
Genau.
Also der Stefan Raab des Wrestlings.
So.
Ich habe gehört, du siehst aus wie Gregory Helms, Mattes.
Das fasse ich mal als Kompliment.
Eigentlich schon.
Ja, ich wollte gerade sagen. Sieht aus wie, ja, okay, sehr gut.
So, wir gehen rein in WrestleMania Tag 1. Ja. Zum Kickoff brauchen wir, glaube ich, nicht sonderlich viel zu sagen, denn da gab es nicht viel zu sagen. Da wurde ja einfach nur viel rumgesabbelt und so weiter und so fort. Ein paar Leute kamen dann irgendwie reingejuckelt. Viele von euch waren auch live dabei bei uns hier auf dem Kanal. YouTube hatte uns den Tag 2 dann sogar auch noch gesperrt. Ich habe dann Einspruch erhoben bei YouTube. Jetzt ist der Tag 2 wieder frei. Ja, das heißt also, ihr könnt alles natürlich auch nochmal mitgucken. Falls ihr es jetzt nicht geguckt habt oder wie auch immer, ja, dann Spoilers ahead. Ihr könnt es aber sonst auch nochmal mit mir und Ken gucken. Am ersten Tag hatten wir leider ein paar Verbindungsprobleme, weil bei mir die Telekom einfach meinen Bereich abgekackt hat. Aber naja, oh, gut.
Das war richtig geil.
Oh. Ja, ich habe auch euren Stream mitgeschaut und ich da war irgendwie heiß drauf. Ich dachte, ich guck mal den Kram auch mal an, aber es lohnt sich überhaupt nicht da. Ich meine, das war ein schönes Setting, wo die standen, ne? Die vier Leute da am Panel und alle im Hintergrund, wir sind cool drauf. Und das Gefühl hatte ich auch, die Leute, die in der Schlange da standen, ja, geil, ich stehe hier in der Schlange, um mir einen Gürtel zu kaufen, cool.
Ja.
Also, nicht schlecht, ja.
Ach so, ja. Ja, was wolltest du sagen?
Ich wollte noch sagen, ach so, wir haben jemanden neuen auch im Chat, also wir haben den Nightbot jetzt auch drin, also sprich, ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass ihr euch benehmt. Also wir haben so ein paar Wörter, glaube ich, auf der Peep-Liste wie Wrestling, ihr dürft nicht Wrestling sagen, glaube ich, da werdet ihr sofort ausgeblendet. Und zum Beispiel bitte auch nicht in Großbuchstaben schreiben, das mag der Nightbot auch nicht, wenn ihr es schreiben wollt, einfach klein. Das reicht.
Ja, vollkommen. Schreibt einfach ganz normal. Ihr müsst nicht rumschreien. Wir sehen euch auf jeden Fall. Also der Nightbot Wrestling könnt ihr natürlich sagen. Da verarscht Thorsten euch nur. Das Problem ist halt, dass wenn ihr jetzt hier irgendwie in Großcaps rumbrüllt oder sowas, dann sagt der Nightbot, keiner brüllt hier rum. Ja, dann werdet ihr erstmal auf die Verbotsliste gesetzt. Das heißt nicht, dass ihr für immer gesperrt werdet, aber kann sein, dass ihr mal ein Timeout gesetzt wird. Das muss nicht unbedingt sein.
So. Und ja, kennen Sie, wir besprechen auch die Raw danach.
Ja, wir besprechen auch die Raw danach natürlich, ganz klar. Mhm. Also es kommt WrestleMania Tag 1, Tag 2 und dann die Raw danach und es kommt noch alles Mögliche für euch. Vielleicht machen wir jetzt erstmal, wir fangen erstmal an mit Tag 1, würde ich sagen, oder?
Ja, hört sich gut an. Genau. Tippeln und tappeln wir uns zur Katastrophe auf 10 Spitzen hin.
Ich würde sagen, wir besprechen mal das erste Match und dann machen wir nochmal so ein kleines Sonderfeature an, was uns einfallen
genau lassen. Also, wir fangen natürlich an mit Kevin Hart. Und Kevin Hart moderiert hier und eröffnet auch direkt den ersten Tag. Und ja, er gibt erstmal ein bisschen was zum Besten, was alles hier bei WrestleMania abgelaufen ist und so weiter und so fort. Dann singt Becky G die Hymne und alle freuen sich. Und dann begrüßen uns The Miz und The Dogfather of WrestleMania, nämlich Snoopy the Dogge.
Snoopy the Dog.
Ja, und dann geht's auch schon direkt los, und zwar mit dem ersten Match des Abends, und zwar unserem United States Championship Match, denn Austin Theory, der amtierende United States Champion, verteidigt gegen John Cena. Wie fandet ihr es?
Ja, in Ordnung.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen gehypt, weil Cena ich jetzt schon sehr lange nicht mehr im Ring gesehen habe. Also auch seine letzten Matches habe ich nicht gesehen. Hat aber relativ Bock gemacht, vor allem die Crowd hatte Lust. Und ich hatte, also sie haben etwas gut gemacht. Ich hatte wirklich am Anfang das Gefühl, okay, mit dieser Make-A-Wish-Foundation, mit den Intros, mit den Kids, dass hier Cena overgehen wird. Einfach um WrestleMania Tag 1 mit einem absoluten Feel-Good-Moment zu starten. Match war absolut in Ordnung, von der Länge her auch okay, und hat aber, finde ich, auch am Ende den richtigen Gewinner. Nämlich mit Austin Theory.
Ja.
Aber, weiß ich, also mir hat John Cena nicht gefehlt, muss ich an der Stelle sagen. Mir ging das auch mit diesen ganzen Kids am Anfang schon so, ich will nicht sagen auf den Keks, ich meine, er macht eine Menge für die, und es ist ja auch wirklich okay für Leute oder für Kids, die schwer krank sind, einfach so einen Star mal zu treffen, da sage ich nichts dagegen. Also alles gut, aber was wurde so zelebriert alles, und ich finde auch den Ausgang des Matches voll ganz okay, also wie es passiert ist. Also ein anderer Sieger wäre schlecht gewesen in meinen Augen, so ja. Hat es den richtigen erwischt. Match war jetzt aber für einen Opener. Oh, naja, hätte was Besseres kommen können.
Also ich fand es in Ordnung, bin ich ganz ehrlich, fand es vollkommen okay, was sie da gebracht haben. In meinen Augen war Cena der richtige Mann, um WrestleMania zu eröffnen. Die Leute waren gehypt. Das Match war jetzt tatsächlich gar nicht so Besonderes, muss man sagen. Es war ein relatives Standard-Match. Man ist so durch die üblichen Sachen durchgegangen. Man hat einen Theory gehabt, der am Schluss ein bisschen beschissen hat, aber dadurch dann eben das Match gewinnt. Das fand ich eigentlich okay. Also ich hätte tatsächlich sogar gedacht, dass sie Cena den Titel geben und dass er jetzt so einen Monat lang bis Backlash dann nochmal mitmacht, aber scheinbar hat er keinen Bock oder keine Zeit oder wie auch immer, deswegen hat Theory dann hier gewonnen und verteidigt den Titel, und das ist natürlich auch erstmal in Ordnung.
Auf jeden Fall, Adam Pearce war Producer von diesem Match, und ja, es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich Austin Theories Finisher ihm wirklich abkaufen konnte. Der hat bei mir echt ewig lang gebraucht, bis der bei mir gezündet hat. Aber Theory mausert sich schön langsam. Also er ist noch nicht da, wo er, glaube ich, sein will. Aber ja, schauen wir mal. Also er hat mir da schon sehr gut gefallen als Heel.
Ja, Dantification sagt hier noch, John Cena zu besiegen hat keinen Wert mehr, schwaches Match für mich, hilft Theory auch nicht wirklich, meiner Meinung nach. Sehe ich nicht so. Also ich denke, Cena ist trotz alledem ein unglaublich großer Name, und der ist auch keiner, der jetzt einfach von jedem besiegt werden kann, ganz im Gegenteil. Also er hat auch in der Vergangenheit immer noch mal wieder gezeigt, so dass er ja da eben auch seine Matches gewinnt und so weiter und so fort. Also ich würde nicht sagen, dass das mal eben so gemacht ist, ganz ehrlich. Also da dem kann ich nicht zustimmen. Ja. Gut, noch Anmerkung zu dem Match.
Nö, ich fand es auch einen guten Opener, also solide. Und WWE weiß ja, wie man überträgt, also so, welche Bilder man einfangen muss. Und das war auch so ein guter Opener, so was die Kulisse so. Das ist eine schöne Kulisse eingefangen, noch Tageslicht gehabt und so. Fand ich in Ordnung.
Ja. Ja, Mukhet Kilin sagt hier noch, Theory gewinnt langsam an Momentum. Er kann jetzt damit flexen, aber so weit wie Cena wird er niemals kommen. Wissen wir noch nicht. Muss man erstmal abwarten. Theory ist noch sehr jung, ist gerade am Anfang seiner Karriere. Und ja, ein United States Title zu halten, hat auch Cena am Anfang geholfen. Bei der Raw danach war es dann ja schon wieder ein bisschen schwächer, aber da gehen wir dann später drauf ein.
Und ist ja bald Ostern, dann kann Theory wieder Eier suchen.
Genau. Super gut. So. Ja,
dass wir den Stark nach vorne bringen.
Absolut. Ja, wen nicht? Eck, eck, eck. So, hallo, da ist auch Funny. So.
Hallöchen, Funny.
Ja, so. Funny.
Guck mal, da läuft Funny rum als Chopper. Ich hol sie mir so mal. Warte, ich hab sie gleich. Ja, komm her, Funny. Ja. Oh, da will mich jemand anderes herausfordern. Wer ist das? Mike Stoll ist das. Okay, ja, alles klar. So, Leute, ja. Also, jetzt wisst ihr auch, wofür der Ring hier da ist, ja. Da könnt ihr da unten mal ein bisschen rumlaufen.
Oh.
So, Tidus und Neil kommt, während ihr hier unten rumlauft, kommt Tidus zum Ring gelaufen. Fällt Gott sei Dank nicht hin, aber nervt dafür die gesamte Zeit am Kommentatorenpult.
Oh. Was? Ich fand den gut.
So. Wir haben nichts verstanden.
Wie er absolut overgeht über jeden einzelnen Move. Das habe ich schon lustig gefunden.
Ja. Ganz schlimm. So, und wir kommen zum zweiten Match. Da moderiert dann Tidus auch mit. Und das ist das Men's Four-Way Tag Team Match, das WrestleMania Showcase. Und zwar tritt die Alpha Academy, Otis und Chad Gable, treffen auf die Viking Raiders, Ivar und Eric, begleitet natürlich von Valhalla, Braun Strowman und Little Strowman, aka Ricochet, und die Street Profits Montez Ford und Angelo Dawkins. Und ich kann es relativ kurz machen. Ich fand das Match langweilig.
Ich fand es besser als erwartet.
Okay.
Ja, also ich habe mir nichts erwartet, weil das, wie würde es ein anderer Podcaster sagen, lazy booking.
Ja.
Ja, aber ich muss wirklich sagen, das Match hat Laune gemacht. Einfach weil man auch die unterschiedlichen Charaktere und Wrestler, Kämpfer drin hatte. Man hatte die quasi die Meatheads mit den Viking Raiders, man hatte die Technik-Polizei mit den Street Profits, man hatte die Mischkulanz aus Kraft und noch mehr Kraft bei der Alpha Academy und man hatte die Mischkulanz aus eben Technik, High Flying und Kraft mit Braun Strowman und Ricochet. Und das Match hat mir doch schon relativ viel Spaß gemacht, weil sie auch ein paar schöne Moves gezeigt haben. Dieser eine Tower of Doom, wo dann noch der Crossbody von Ricochet kam und wo dann Chad Gable auch ein bisschen seinen WrestleMania-Moment hatte. Das fand ich schon okay. Also ich fand das Match unterhaltsam, hat Laune gemacht, war aber auch nicht mehr und nicht weniger als das, was es sein sollte, nämlich so auch wieder so ein zweiter Warmmacher irgendwie.
Ja. Ken, wie fandest du es?
Ich weiß nicht mehr sonderlich viel von dem Match, weil da unsere ganzen Probleme schon richtig anfangen. Deswegen habe ich nur ein paar Dinger raus. Ich weiß halt noch, dass Chad Gable auf jeden Fall wieder gezeigt hat, was er eigentlich alles kann.
Ja.
Er ist absolut underrated, was da ist. Und ja, am Ende haben halt die Street Profits gewonnen. Ich hätte eher gedacht, wir hauen die Viking Raiders mal ein bisschen höher. Aber okay. Es war halt da und gut.
Ja, ich hatte ja bei unserer letzten Moontalk-Ausgabe noch gesagt, irgendwie, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass die Street Profits hier gewinnen, einfach nur, damit sie mal wieder was kriegen und dann bei WrestleMania und yeah und keine Ahnung, ne? Das ist ja auch so das übliche Ding, was man immer mal wieder machen kann. Von daher, ja, weiß ich nicht. Ist natürlich immer so eine Sache, ne? Kann man machen, muss man nicht unbedingt machen. Ist halt genau die Sache. Thorsten, wie fandst du's?
Ich konnte damit nicht viel anfangen. Also ich hat mich auch null getriggert, der ganze Kram. Ich glaube, da bin ich auch das erste Mal eingeschlafen. Also das war das Match, was ich noch quasi live geguckt habe. Und dann bin ich eingeschlafen, habe den Rest am nächsten Tag geguckt. Und ich habe es, glaube ich, auch nicht bis das Ende mehr angeschaut.
Ja.
Bin ich ehrlich. Habe ich offenbar nicht viel verpasst. Wobei, gut, bin ja unterschiedlicher Meinung.
Ja, nee, also ich fand's, wie gesagt, ich fand's auch nicht so toll, aber das war auch ein Match, was mich von vornherein nicht so wirklich interessiert hat. Es war halt sowas, wo man gesagt hat, ja, okay, damit kommen noch Leute auf die Card, was auch okay ist, weil sie dann auch einen Paycheck haben und so weiter und so fort. Finde ich alles in Ordnung. Ich hätte es irgendwie sinnvoller gefunden, wenn man dann gesagt hätte, jo, okay, wir machen das hier als Number One Contenders Match oder so, ja. Die Sieger kriegen halt definitiv einen Tag Team Title Shot. Das kriegten sie dann ja auch bei Raw, machte dann aber auch irgendwie wieder nicht so viel Sinn. Können wir dann aber auch nochmal drauf eingehen. Ja, Mukai Killen schreibt es hier gerade, war Filler halt, ja.
Richtig, und weil es ein Filler war, fand ich die Position auf der Card blöd. Weil du warst noch gar nicht irgendwie ausgelastet, ne, und kriegst dann erstmal so einen Dämpfer.
Ja. Ja, wobei das zweite Match ja meistens die ungünstigste Position ist, muss man tatsächlich auch fairerweise sagen, ne? Also da ist ja dann auch immer das große Problem, dass das zweite Match ja häufig abkackt nach dem Opener. Deswegen haben sie es wahrscheinlich deshalb gewählt.
Ja. Ich meine, also es ist ja so. Die Crowd hat schon besser reagiert als bei den Frauen am nächsten Tag.
Ja. Gut, aber
wo bei, ja gar nichts war.
Nee, und die Frauen also am nächsten Tag, das war ja aber auch deutlich beschissener noch.
Ja. Ne? Ja, aber da kommen wir eh noch zu, aber dann.
Ja. Ja, wir hatten ja mal eine Zeit lang, dass das zweite Match, der Gewinner des zweiten Matches, die Herausforderer oder der Herausforderer auf den World Title wird, aber das kann ich mir jetzt bei den Tag Team Titlern auch nicht vorstellen, ne?
Also. Nee, das auch wieder gebrochen, ne? Ja, das war mal eine Zeit lang so, ne? Das witzigerweise. So
zwei, drei Jahre, ja.
Ja, ja, genau. So, dass das immer derjenige, der im zweiten Match stand bei WrestleMania, dann plötzlich bei Backlash im Main Event stand. Das hatten wir ein paar Mal. Ich glaube, mit Orton und mit Rollins und so haben wir das ein paar Mal gehabt. Also, das war nichts Ungewöhnliches tatsächlich. Witzigerweise ist es ja sogar beim WWE 2K22 Game, war es, glaube ich, noch so, dass wenn du, ich habe ja mit Xavier Woods und Tyler Breeze die Battle of the Brands geguckt, wo sie ja gegeneinander General Manager spielen. Und da ist es tatsächlich auch so, dass man das zweite Match eigentlich eher schwächer bookt als das erste Match. Das wird sogar von der Gesamtbewertung so angenommen. Das heißt also, wenn du einen Opener bookst, der schwächer ist als das zweite Match, dann gibt er dir die Meldung Weak Opening. Also ja. es hat schon einen Grund, ne? Also warum man es dann wahrscheinlich so runtersetzt.
Kurz vielleicht noch, wer Producer war. Petey Williams war da tatsächlich Producer. Oh, und ich muss aber ein ganz großes Shoutout jetzt gleich an den Stream geben. Wir sind 41 Zuschauer, liebe Fans.
Ja, vielen Dank.
Sehr mega cool. Geil.
Ja, absolut. So, und wir sehen ein Hype-Video über Brock Lesnar und Umokbehin. Das soll uns aber erst bei Tag 2 erwarten. Und dann gibt es noch einige Vorschau. Und dann sieht man Logan Paul. Und der kommt zu seiner Einzugsmusik heruntergeschwoben.
Geschwoben?
Ja.
Nicht geschwoben.
Es schwebte herab.
Halb, wie ein Furz, der sich langsam senkt.
Halb fiel er, halb zog es ihn dahin.
Ja? Schön gesagt.
Mich hat es eher gewundert, dass er nicht sein Handy heraus hat und ein TikTok-Video gemacht hat, während er in den Lüften war.
Ja.
Nee, das hat ja die andere Flasche gemacht.
Ja, das, im wahrsten Sinne des Wortes die Flasche.
Ja, ja, natürlich.
Ja, erklär mal, Mathis, warum im wahrsten Sinne des Wortes?
Ja, weil Logan Paul kommt nicht alleine zum Ring. Nein, er kommt mit einem Maskottchen seiner. Ist das seine? Ja, das ist, glaube ich, seine eigene Energy Drink Marke.
Das ist seine eigene, ja.
Ja, weil ich habe jetzt wieder den Namen vergessen. Prime oder?
Keine Ahnung.
Ja, okay. Bin ich zum Glück nicht der Einzige, der das schon wieder vergessen hat. Kommt mit einer Maskottchenflasche zum Ring, die wild umhertänzelt. Und ich hatte kurz die Idee, dass darunter vielleicht sich sein Gegner versteckt hat. Aber natürlich ist sein Gegner Seth Rollins und der hat ein größeres Intro verdient, weil wie man dann gesehen hat. Ich fand aber auch das Intro von Logan Paul schon eine kleine Reminiszenz an Mr. WrestleMania Shawn Michaels, fand ich großartig. Und etwas muss man ja Logan Paul auch gestehen, seine Outfits sind immer on point.
Ja,
das ist richtig. Die sind immer super perfekt gewählt. Er sieht aus wie irgendwie so aus einem Anime rausgeschnitten. Und das im positiven Sinne gemeint, ich finde das super.
Er weiß zumindest, wie man sich darstellt, ne?
Ja.
So, Mike Stoll schreibt hier noch, Zipline muss meiner Meinung nach nicht sein, kann immer was passieren, Owen reicht. Ja, ist natürlich richtig, aber mittlerweile bin ich ganz, es gibt auch Kletterparks und so weiter und so fort, ne, wo die Leute sind mittlerweile doppelt und dreifach gesichert. Ich glaube, so einen Fehler macht man nicht nochmal. Also da diese Amateurscheiße, die damals gelaufen ist, das passiert einfach nicht nochmal. Ja, also ich fand es auch stark. War wieder ein gutes Showcasing und es ist schon so, wie Jim Cornette mal gesagt hat, Logan Paul ist besser als 90% des AEW-Kaders. Ganz so weit würde ich natürlich nicht gehen. Ich würde nur sagen 85%. Aber nein, aber tatsächlich muss man sagen, kaum jemand hat als Unbekannter oder als Sportfremder oder zum Wrestling-Fremder, dass das so schnell aufgesogen wie er und auch verstanden, wie man es macht. Vor allen Dingen weiß er auch einfach, wie er mit dem Publikum zu spielen hat. Und das ist halt einfach auch das, was echt schwierig ist. Ne? Das ist nicht so einfach tatsächlich. Muss man wirklich mal sagen. Also das war schon richtig, richtig, richtig cool. So.
Ja. Und was er auch, das glaube ich, so schnell wie kein anderer gelernt hat, diese Big Moments, diese Big Pictures zu kreieren. Sei es eben beim Saudi-Event, der Kampf gegen Reigns, wo es dieses epische Bild, wo er vom Top Rope mit dem Superman-Punch kommt und Reigns ihm entgegenkommt, das sah episch aus. Sei es beim Royal Rumble, wo es diesen epischen Spot mit Ricochet gab. Er schafft es einfach immer, bei jedem Match, was er hat, einen Moment zu kreieren, wo man sagt, ja, das war geil.
Ja, absolut.
Aber er ist ja nicht alleine. Er braucht ja einen Gegner. Und das ist... Whoa, whoa,
war nicht so gut, oder?
Nee, nicht wirklich. Nee. Die Idee war gut, aber irgendwie haben sie so das Gefühl gehabt, nee, ich glaube, das Publikum rafft das nicht alleine, deswegen spielen wir das ein. Und das hat man natürlich voll gemerkt.
Vor allem bei war der zweiten gut. Hälfte. Bei der zweiten Hälfte hat man es brutal gemerkt,
ja. Leider. Und vor allem das Publikum war ja voll dabei. Sie haben ja auf ihn reagiert, als er so gemacht hat, war die Seite still, als er dann die anderen angezeigt hat. Die waren alle dabei, also man hätte das Einspiel hätte man nicht gebraucht.
Ich frage mich eher, ob sie sich überlegt haben, das so zu machen für die Fernsehübertragung. So, kriegen wir die Leute in der Riesenarena auch akustisch so ins Fernsehen mit rüber? So?
Ja.
Aber trotzdem ändert das ja nichts am beschissenen Timing.
Absolut. Ja. Genau, das ist das Problem. Ne? Also sehe ich ganz genauso wie du. Das wird auch der Grund gewesen sein, warum sie es gemacht haben, dass sie einfach gesagt haben, wir haben hier den Out-Kanal, ja, das muss am Fernseher besser ankommen. Aber du hast halt komplett gemerkt, dass es dann vom Band kam.
Ja, und vor allem, als sie dann das Ding zu spät vom Band eingespielt haben, hast du ja das Publikum gehört und es war großartig zu hören.
Ja.
Das Publikum war voll da.
Ja, das hätte man nicht machen müssen. Das ist, nee. Aber gut, es ist halt so. Die Idee war gut, die Ausführung war scheiße. Sagen wir es so.
Ende. Vielleicht hat da schon jemand im Hintergrund gesagt, wir brauchen den Einspieler.
Ja. Foreshadowing!
Ja. Wer denn?
Ich weiß es nicht. Der Gobbledygooker. Nee, aber Seth Rollins kommt raus und ich musste kurz... Ich musste zwei oder dreimal nachsehen, was hat der Seth Rollins da schon wieder an? Nur er kann sowas tragen und dabei noch so gut aussehen. Also diese überdimensionierte Jacke war ja schon der Anfang, aber wie er dann sich dessen entledigt hat und dann dieses pinke Shawn Michaels Gedächtnisgeschirr
zum Vorschein. Ja, Jarrett fand ich.
Ja, ja, stimmt, ja, hast du recht. Also ich habe ja das mit meiner Freundin angesehen und die hat gesagt, so ja, der kann das tragen, aber ich hoffe, er sieht es jetzt zum Match aus. ich lag daneben so, bitte?
Ja. Absolut großartig. Ich möchte einmal auch kurz die Zuschauer darauf hinweisen, JFK hat uns gerade noch per WhatsApp geschrieben und hat uns viel Erfolg fürs Debüt gewünscht. Danke, JFK. Oh, ja, wenn danke, du das hier JFK. Wahrscheinlich danke. Später guckst, ne? Schreib was in die Kommentare. So, ja, Match aber vom Ablauf her sehr stark, wie ich fand. Hat man hier auch alles richtig gemacht? Ich meine, es war klar, dass Seth Rollins hinterher das Match gewinnen würde. Ne? Er hat zu viel auf die Omme bekommen im Laufe der Storyline. Ich glaube, 3 Knockout-Punches, das war natürlich auch ein bisschen viel. So. Also er hat natürlich Logan Paul da auch megamäßig verkauft, nicht nur im Match, sondern auch davor, außerhalb. Und da wird man jetzt richtig was aufbauen für die Raw nach WrestleMania. Ja?
Ja, auf jeden Fall. Also.
Hör doch auf, davon zu sprechen. Hör auf. Können wir doch bitte nicht, können wir doch jetzt den Moment des ersten Tages genießen, solange er da ist, bevor wir in den Abgrund steigen.
Ja. Tun wir doch. Ist alles gut.
Ich bekomme schon Flashbacks.
So, und ich möchte natürlich noch was zum Besten geben, was viele Leute gesagt haben, als das Sichtfenster der Flasche, also von dem Flaschenmaskottchen, aufgerissen wurde, haben alle gedacht, oh mein Gott, it's our truth. Aber
ich hab da gehört, also was macht our truth da? Was hat der Storyline verloren?
Ja, ich habe genau
das gesagt. Jemand von den Moderatoren gesagt hat, wer das eigentlich ist, und da habe ich auch nur gedacht, wer?
Ja.
KSI? Ja. KSI hieß er, ne?
KSI hieß er, ja. Auch so ein Influencer, ein Arbeitskollege oder ein Partner von Logan Paul.
Ja, Rap ist auch, glaube ich, ein Rapper, ne? Macht wohl irgendwie auch Musik, wie Thorsten sagen würde, online.
Ja, verstehe ich.
Weiß ja der Chat, wer Bescheid. Haben sie ja die ganze Zeit gesagt, YouTube-Star, KSI, bla bla bla, aber...
ja.
Nix, was ich gucke halt dabei.
Nö. Aber man muss sagen, er hat dann einen relativ lustigen und guten Spot kreiert, die Flasche.
Du kriegst!
Ja.
Und er hat gekriegt.
Ja. Ja, das war schon gut gemacht. Also Rollins lag dann auf dem Tisch und Logan Paul will von oben runterspringen. KSI versucht ihn in dem Flaschenkostüm festzuhalten. Rollins zieht ihn dann runter. Timing-technisch hätte Logan Paul noch ein Stückchen später, beziehungsweise ein Stückchen früher losspringen können. Aber so what? Also das hat ja alles soweit in meinen Augen gut geklappt. Also da konnte man ja
Es war machen. Schon ganz gut, dass Logan Paul, als er dann oben auf dem Apron stand, noch den Triple H Wasserspucker mit der Flasche gemacht hat, dass er quasi nach oben gucken musste und dann gesprungen ist.
Ja.
Ja. Und Rollins ihn da rübergezogen hat. Das hat Sinn gemacht in dem Moment.
Ja.
Als wenn er jetzt da oben sich hochgehoben hätte und 10 Minuten da gestanden hätte und Rollins hätte ihn dann hingezogen. Da war das schon gut, fand ich.
Ja. Im Chat schreibt gerade jemand, dass KSI wohl auch einen Boxkampf gegen Logan Paul hatte. Und ich finde ja auch, marketingtechnisch war das relativ gut gelöst. Also eben mit dem Livestream oder mit dem Live-TikTok-Video, was ja dann KSI gemacht hat, was dann auch wahrscheinlich online gegangen ist und dann Millionen an Klicks bekommen hat. Das ist ja dann auch im Grunde für WWE potenziell neues Publikum, die nur eingeschaltet haben, weil sie halt KSI folgen oder Logan Paul folgen. Das war schon gut. Und auch das Match, man kann sagen, was will, Logan Paul weiß, was er im Ring macht und zu was er fähig ist. Also alleine dieser Sprung vom Ringbogen aufs dritte Seil.
Ja, das war der Hammer.
Alter. Irre, großartig.
Ja.
Das war so gut und es war alles glaubhaft, es war alles super, es hat Spaß gemacht, das Match. Das Match war übrigens produced von Shane Helms.
Dem Hurricane.
Ja.
Ah.
Oh, und jetzt geht hier mein Wecker los. 21 Uhr, ja. Ich habe mir extra den Wecker gestellt, denn unsere Patreons, ja, die bekommen jetzt... Gerade auf patreon.com, wo ihr natürlich Mitglieder von uns werden könnt, Patrons werden könnt, bekommt ihr jetzt gerade ein Video freigegeben. Ihr bleibt jetzt natürlich noch hier. Wir sind hier jetzt noch nicht fertig.
Nein, wir sind hier.
Wow. Aber direkt danach könnt ihr da schon ein Video sehen. Und ich möchte mich einmal bei den Patrons bedanken. Deswegen spielen wir das mal kurz ein.
This is a special announcement for our Patrons. We thank each and every one of you. Kenzie 1904, Tobias Mouseman, Cedric, Alex the Fiend, Dirt Catcher, Deuce, Michael Borman, Jan Trimpop, Crispy Chris, Bastion, Mr. McMahon, Jill Valentine XO, Forsten Preffy, Vincent Vega, and Mayfrab. Thank you again for your support.
So, da sind wir zurück.
Gettner sagt sogar gerade, da schreit er wieder so schön. Ne? Ich habe heute zu Gordon noch gesagt, irgendwie sieht das cooler aus, wenn du dann noch so ein bisschen Survival Series Stimme drüber legst. Also alles richtig gemacht.
Ja. I'm brilliant. So.
Ja, vielen Dank.
Ja, Mr. McMahon ist Fan. Ja klar, was denn sonst? Hast du denn gedacht? Natürlich.
Ne? Was glaubst du, von woher er die Idee für Raw hatte?
Vince, please retire. So.
Ja. Never!
Wir haben es ja gerade eben gesehen, Mr. McMahon ist ja hier auch im Chat. Ne? Er war ja schon mit da. So, dann, ja, also schönes Match. Seth Rollins gewinnt hier nach genau 16 Minuten und 16 Sekunden, als hätten sie es geplant, ja. Und geht damit dann natürlich weiter. Und es war eigentlich auch klar, Logan Paul hat jetzt auch erstmal keinen weiteren Vertrag. Das ist auch okay. Und da muss man mal gucken, was er denn so macht. Ja, dann kommen wir zum vierten Match. Das war Kens nicht so liebstes Match, das Six-Woman-Tag-Match. Und zwar Becky Lynch, Lita und Trish Stratus. Becky Lynch und Lita sind ja die amtierenden Women's Tag-Team-Champions bei WWE, haben den Titel ja Damage Control abgenommen, Io Sky und Dakota Kai. Und auf diese beiden, plus Bayley natürlich, der Anleitung von Damage Control, sind sie dann bei WrestleMania getroffen in diesem Six-Woman-Tag-Match. Ja, wie fandet ihr es?
Nicht so gut.
Ich hab's nicht geguckt.
Was?
Ich hab mir das übersprungen. Ich bin bis zum Ende vor, um zu sehen, ne, wie machen sie das Ende und ja. Surprise!
Also, ich muss ja auch sagen, ich habe mir das Ding am Sonntag angesehen. Also Tag 1 habe ich mir am Sonntag angesehen. Das Match blieb leider wirklich am wenigsten hängen. Das war leider der Stinker des ersten Tages, muss ich sagen. Ich meine, ich weiß, sie wollten wahrscheinlich einfach noch so ein Feel-Good-Moment für Lita und Trish Stratus generieren. Das haben sie ja auch geschafft. Das war alles gut, aber ich bin da der Meinung, man hätte da vielleicht trotzdem einfach den Sieg vielleicht Damage Control geben können.
Ja.
Auf jeden Fall. Und man hat halt gemerkt, dass die beiden Mädels einfach noch nicht wieder drin sind. Ich meine, Trish war ein bisschen besser als Lita, aber trotzdem dafür.
Ja, nee. Ein paar Botches waren da schon dabei, wo man so gesehen hat, oh, das läuft noch nicht so rund. Also das, ich meine, natürlich, man muss halt dazu sagen, ein bisschen Ringrost ist dran, aber. Ja, also ich denke mal, es hätte auch gepasst, wenn man den beiden einfach so ein bisschen einen WrestleMania-Moment gegeben hätte. Jeder darf zum Finisher machen und dann aber am Ende gewinnen von mir das Damage Control durch einen Cheap Shot oder sowas in der Richtung. Das hätte gepasst und das hätte vielleicht auch die Story ein bisschen weiter vorangetrieben, wo dann Becky Lynch ein bisschen mehr in den Vordergrund getreten wäre irgendwie. So wie es jetzt gelöst wurde, ist es zwar nett, aber ja, auch nicht das Gelbe vom Ei.
Ja, der Chat stimmt uns hier zu. Lita hat es runtergezogen. Ich fand das schon in den Wochen davor schlimm. Ich fand ihren Auftritt bei Raw schon unterirdisch, als sie den Titel gewonnen haben. Und da sind so viele Sachen einfach komplett schief gegangen. Es war super gefährlich teilweise auch, was da gelaufen ist. Also da frage ich mich dann auch teilweise so, boah, also da kann ich wirklich nur sagen, Piledriver! So. Mein Gott, also unglaublich, ja. Ich meine, Io und Dakota sind ja auch immer noch ein bisschen grün, ne? Da sind ja auch manchmal so ein paar Botches mit drin, das merkt man halt, die manchmal noch so ein bisschen lost sind oder so, obwohl sie es eigentlich beide schon sehr lange machen. Aber Lita war schlimm. Also muss ich auch tatsächlich sagen. Also fand ich übel. Und da muss man tatsächlich auch mal gucken, wie lange man das jetzt noch so halten will. Weil das finde ich schon sehr, sehr, sehr schwierig.
Ich denke, das wird nicht mehr so lange laufen. Ich denke, das wird jetzt eher im Sand verschwinden. Ich will nicht schon wieder Foreshadowing betreiben, was Raw angeht. Aber ich denke, das hat sich damit gegessen. In einer gewissen Hinsicht. Natürlich, sie sind noch Champions, aber ich glaube, da wird nicht mehr viel passieren. Da wird bald ein Title-Change kommen und dann werden die beiden auch wieder in ihren verdienten Ruhestand gehen oder so.
Ja. Schuss.
Ja, aber also, man muss sagen, dass wir hatten ja bisher eigentlich fast nur gute Matches. Also in meinen Augen war es bis zu diesem Match wirklich ein wirklich solides erster Tag von WrestleMania. Und das war das erste Mal, wo ich dachte so, ja, okay, da...
Ein Match, seien wir ehrlich, ja. ein Match ist immer das Schwächste auf der Karte. Das ist immer so. Jede Karte hat ein schwächstes Match. Und es, selbst WrestleMania 17, die von vielen als die beste WrestleMania aller Zeiten angesehen wird, hat auch ein Match dabei, das eher schwach ist. Das ist halt einfach so. Ja, das gehört halt mit dazu und manchmal läuft es dann eben nur so und keine Ahnung. Und das ist dann eben an diesem Abend das Match. Aber ich fand es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, oh mein Gott, das war unterirdisch. Da waren bei WrestleMania Tag 2 schlimmere Sachen dabei und auch schlimmere Booking-Entscheidungen.
Definitiv. Also im Vergleich dazu, was noch auf uns zukommt, ist das wirklich noch okayisch gewesen.
Ja, aber im Vergleich zu dem, was wir an diesem Tag gekriegt haben, ist das schon mit Abstand.
Ja, das liegt aber auch daran, weil halt einfach der erste Tag, das kann man jetzt auch schon jetzt in der Mitte sagen, der erste Tag war einfach grandios.
Ja, auf jeden Fall.
Das muss man einfach so sagen.
Genau, Mugaid Killen schreibt es hier gerade, China Match zum Beispiel, ja, sehe ich auch so, das China Match war schwach bei WrestleMania 17. Deswegen finde ich es auch immer so erbärmlich, wenn Leute anfangen, Rhea Ripley mit China zu vergleichen, weil, tut mir leid, aber Rhea Ripley hat Chinas wrestlerische und auch Mikrofon Stärken schon lange surpassed. Also die ist schon lange an ihr vorbeigezogen.
Das ist als würdest du sagen, die Freeway-Cola aus dem Lidl, die sieht ja fast so aus wie Coca-Cola, so rot und weiße Schriftzug. Schmeckt genauso. Schmeckt genauso gut. Ja.
Ich liebe diesen Vergleich. Ja. Was, wie du großartig.
Oh, dämlich. Also solche Leute
sind geil.
Ja, kann ich auch vollkommen verstehen, weil es ja natürlich auch so ist.
Wo hast du das? Hast du WWE Deutschland gelesen? Gibst du?
Nein, das war ein Ami-Forum. Das war ein
Ami-Forum. Ja, so Amis, ne?
Ja.
Johnny Podcast schreibt es hier gerade. Rhea zieht China die Hosen runter und klaut ihr das Pausenbrot. Ja, so ein Ding ist das.
Ja. China war sicherlich eine gute Bodybuilderin, aber mehr darüber hinaus ging es dann auch nicht. Sie soll ja privat ein unglaublich lieber Mensch gewesen sein, das glaube ich auch alles. Mick Foley hat sich ja sehr positiv über sie ausgelassen in seinem Buch.
Ja, ich meine, ich mag die Freeway Cola auch so, ist nicht.
Ja, aber ich glaube halt einfach, dass viele Leute gerade in den USA das mit sehr nostalgisch verklärter Brille sehen. Mhm. Aber das ist eben gerne mal so. Na gut. Also, Becky Lynch, Trish Stratus und Lita gewinnen nach dem Manhandle Slam, der übrigens auch nicht so toll aussah, von Becky gegen Bayley.
Jo.
So, und dann kommt der beste Entrance des Abends.
Oh, kommt es jetzt? Kommt
ja.
Man muss eigentlich dazu sagen, die zwei besten Entrances. Man muss ja sagen, es sagt natürlich Dominik's Entrance over the top, das schlägt alles, was am Ende war.
Alter. Ich bin erstaunt, dass ihr bisher noch nicht erwähnt habt, dass bei dem du konntest klar im Hintergrund leise Holla if you hear me hören.
Nee, oder?
Das war doch.
What?
Also ich hatte ja sogar noch zu Ken gesagt, oh, kommt Scott Steiner?
Na wirklich, das war so das ist so in der Halle, in der Akustik der Halle hast du es so im Hintergrund noch so, nicht das Publikum, sondern es war wirklich dieses Tape.
Okay.
Ist das nicht deren Ernst? Hätten die das nicht richtig wegmachen können?
Ja, dann wusste ich doch, warum es mir bekannt vorkam.
Ja, absolut.
Da muss ich tatsächlich.
Dollar Corporation.
Ja, ich müsste es mit Kopfhörern wahrscheinlich hören. Ich habe es ja. Wir haben es ja.
Ich habe es mit Kopfhörern geguckt, ja, genau. Ihr nicht, ja, stimmt, ihr macht immer
über. Wir haben es ja live geguckt. Und wir hatten ja sowieso da die Probleme. Wir haben es ja dann später nochmal geguckt. Wir haben es ja am nächsten Tag erst nachgeholt. Den hatten wir gar nicht mehr live gesehen. Nee, den konnten wir ja nicht mehr live gucken. Den
nächsten Tag komplett nachgeholt. Der hat uns ja völlig gefehlt.
Weil die Telekom ja so super war bei mir an dem Tag. Ja,
richtig geil.
Und naja, wenigstens läuft es heute, ne? Seien wir ehrlich. So, also.
Aber was ist jetzt eigentlich beim Entrance passiert? Was war denn da so großartig?
Ja, also großartig war, dass Dominik natürlich erstmal zeigen musste, wie er im Knast sitzt. Und dann wird er. schade, dass der Big Bossman nicht mehr gelebt hat, ne? Oh, ja. Wenn der Bossman ihn aus dem Knast geholt hätte, das wäre der Burner hoch 10 gewesen. Ich wäre so ausgerastet. Am geilsten wäre es gewesen, Bossman und State Patrol. Ja, holen Dominik aus dem Knast. Nur dafür die Leute holen, so einfach. Ja,
und Niles in einer Zelle, der am besten
mit dem
Becher das Ding macht.
Das wäre der Oberhammer, weißt du? Aber Niles geht ja nicht mehr wegen Vince McMahon, weil er dem ja mal aufs Maul gehauen hat. Und ja, keine Ahnung, ich weiß natürlich nicht, wie es mit Lieutenant Earl Jones und
Nathan Jones, der hatte doch in seinem Vignetten auch.
Stimmt. Und Sergeant Buddy Lee Parker. Ah, naja. Gut, also Dominik wird auf jeden Fall dann aus dem Knast geholt. Leider sieht man nicht mehr, wie er im Klo Wein macht. Und dann kommt halt plötzlich ein Polizeiwagen dann reingefahren zu der Sirene. Und Dominik kommt in Handschellen und von Polizisten umringt zum Ring und trägt dabei die Maske von Rey Mysterio, der Oberhammer. Und er hat sofort Atomheat.
Größter
ja, vor allem, weil er ja auch noch mitten durch die Menge begleitet wird von den sechs Bullen.
Super. Das ist so großartig.
Und die Maske steht ihm.
Ja.
Sieht gut aus.
Absolut, habe ich auch gedacht. Also, da habe ich noch gedacht, irgendwann könnte er die Maske von seinem Dad nochmal auftragen, wenn er mal wieder Face ist oder so. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt.
Auf jeden Fall. Aber ich fand auch Dominic Mysterio's Entrance großartig und wie er zum Rekord dieses arrogante Rotzbubengesicht, welches man einfach verprügeln will. Aber dann, dann kam für mich auch so, weil es auch die Zeit war, wo ich angefangen habe, Wrestling zu sehen, kam das Entrance von Ray. Ja, und Ray kam zwischenzeitlich mit dem Theme von Eddie Guerrero mit dem Lowrider, wo D-O-Double-G mit dabei drin gesessen ist, zum Ring. Und das fand ich auch dann schon sehr, sehr gut. Mhm. Dass sie da zwischendurch auch noch einmal Viva la Raza gespielt haben. Ah, das war ein schöner Nostalgie-Moment irgendwie. Da wurde es mir warm ums Herz.
Oh.
Ja.
Wunderbar.
Ich könnte kurz sagen.
Die Reaktion der Live-Crowd auf Eddies Theme war auch top. Also, haben mich gefreut. Die haben das abgefeiert. Was natürlich ein bisschen unangenehm war, war dann diese Cornflakes.
Ja.
Das
waren Cine-Minis. Das sind Cine-Minis.
Ja, Cine-Minis Specials, wo dann sogar Rays Name mit die Cine-Minis eingebaut ist. Aber jetzt das Witzige, schon mal vorab, während des Matches, das kann Einbildung sein, ich habe da gar nicht groß drüber nachgedacht, aber ich habe es irgendwann so empfunden und das so festgestellt für mich, war dieses Cine-Minis, weil das war ja die ganze Zeit auch in der hier Bande und so zu sehen und Ringrand und so.
Ja, das haben sie auf dem Ring und auf der Absperrung haben sie das eingeblendet, das ganze Match über.
Ja, aber das hat mir, das habe ich dann festgestellt, das hat mir so passend zum Match tatsächlich so ein familiäres Feeling gegeben. Das ist wirklich passend für den Match. Das ist so wie, die sind so gerade am Frühstücken und es gibt Stress.
Das, Advertising at its best.
Das du war richtig schlau, tut mir leid. Das hat auch ein bisschen die Ernsthaftigkeit, ich will nicht sagen rausgenommen aus dem Match, aber das Ganze fast ein bisschen cineastisch werden lassen. Das war ganz merkwürdig. Also, aber ich fand das Match, kann ich gleich mal sagen, ich fand's stark. Nicht, weil Dominik jetzt im Ring so, aber wie es halt gebuckt wurde, das Match. So der Ablauf, auch die Einbindung der Familie draußen und so. Aber da geht ihr ja sicherlich im Detail noch drauf ein.
Ja, das Match war im Grunde fast der Showstealer. Ja, also alleine die Storyline von Ray und Dominik, die jetzt über mehrere Wochen und, glaube ich, sogar Monate aufgebaut wird, das ist einfach gut. Das ist gut aufgebaut. Dominik zieht Atomheat Ende nie und dass jetzt hier er endlich einmal seinen verdammten Arsch versorgt bekommt und das mit dem Gürtel, das war super, das hat mir gefallen, ich will es noch einmal sehen und noch einmal. Es war absolut herrlich.
Ja, Jill Valentine Mixo sagt hier am Ende leider der falsche Sieger.
Nee, absolut nicht, weil Dominik zieht Heat so oder so. Er wird dann auch so demnächst noch irgendwie bei den TV-Shows, denke ich mal, so große Fresse riskieren, hast du nicht gesehen. Und das zieht wiederum mehr Heat, weil so die Fans dann sich so unbewusst so denken, so, du hast bei Mania verloren, wo nimmst du dir das Recht her?
Ja, genau.
Und so wird es warm gehalten, also es ist vollkommen richtig.
Ich denke auch, also dass es Dominik eigentlich keinen wirklichen Schaden macht, weil er letzten Endes, dann doch noch Heat auch so ziehen kann und auch mit Ray immer noch wieder aneinander geraten kann. Also ich glaube, das wird einigermaßen easy für ihn tatsächlich. Ich meine, klar, natürlich ein Sieg über Ray wäre schon stark, aber ich glaube, der kann auch noch kommen. Also das ist, Dominik ist noch jung, da geht noch einiges.
Ich lehne mich sogar so weit aus dem Fenster, vielleicht, dass ich sage, wenn sie ihm jetzt vielleicht den Sieg gegeben hätten, es vielleicht ein bisschen sogar zu früh gewesen wäre. Natürlich wäre es ein Mega-Push gewesen, aber ich glaube, wenn man da noch ein bisschen wartet, wird es noch besser.
Ja.
Das Finish mit Bad Bunny, ja, das war... Das liegt halt wahrscheinlich einfach daran, weil Bad Bunny jetzt wohl der Host für Backlash ist und er wohl da ein bisschen involviert sein will. Und ja, ist so, was da noch kommt, ja, ich kann nicht drauf aufhören, dieses Foreshadowing zu betreiben. Das sehen wir noch. Aber hier fand ich es okay. Da hatte man im Grunde den Star, quasi einen der Stargäste, der kurz eingreifen durfte und quasi dadurch Ray den Sieg zum Sieg verholfen hat. Dom hat da auch nichts an seinem Heat eingebüßt. War eigentlich schon so okay. Und für alle, die es interessierte, Jamie Noble war der Producer bei diesem Match.
Ja. Ja. Mathis, zieh mal dein Equipment ein bisschen näher an dich ran. Dein Mikro. Und dein...
Ich bin schon immens nah dran. Also ich,
nein, das ist richtig gut. Jetzt.
Okay, alles klar. Du
verlierst so deine Stimme ein bisschen im Raum. So ein bisschen.
Achso, das ist ja ein bisschen im Raum. Okay, das ist schön. Das
ich glaube, ich muss Mathis jetzt stumm schalten.
Was? Also,
so, ja, ja, genau. Also die Fehde wird ja wahrscheinlich auch noch weitergehen. Backlash, ne? Und dann haben wir ja hier Mugel Killin schreibt es gerade Puerto Rico. Ne? Also da wird noch einiges gehen, denke ich. Da kann man bestimmt auch was machen. Ich habe es auch schon bei unserem Livecast gesagt. Es wäre auch cool, wenn man da Savio Vega nochmal sehen könnte. Ja, der dann irgendwie im Publikum sitzt oder so, war ja auch lange WWE-Superstar. Denke, da ist tatsächlich einiges machbar. Ja, zum Beispiel auch den. Wir hatten im Match dann ja noch Damian Priest und Finn Balor, die kamen dann zum Ring, haben dann versucht, Ray abzulenken, Dominik zu helfen. Und dann kam die Latino World Order raus, also Damian 666, Psychosis und El Dandy und Super Kalo als Frau verkleidet. Ach nee. Ja, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum man Legado del Fantasma jetzt mit LWO, Alter, der jetzt mal ganz ernsthaft, der Latino World Order Stable bei WCW war ein Flop. Das war einfach Bullshit. Ja, die hatten keine ordentliche Fehde, gar nichts so. Da funktionierte nichts. Und die Frage ist jetzt halt tatsächlich, warum bringt man die Leute da jetzt mit rein? Ich verstehe es nicht.
Dann müssen wir nichts Eigenes machen.
Na, damit Ray nicht so allein das ging.
Das ist ja auch in Ordnung, aber warum müssen denn Legado del Fantasma jetzt Latino World Order heißen?
Ich glaube, die heißen so. Ich glaube, das war so ein Retro-Ding, irgendwie so ein Revival-Ding, so auch ein bisschen für Merch und so. Aber ich glaube, das ist schon wieder ad acta gelegt, weil jetzt haben wir ja wieder, aber da kommen wir ja noch bei Raw zu.
Ja. naja, gut. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass sie das fallen lassen. Das ist halt gruselig. Ja, das Outfit von Rey Mysterio erinnerte mich ein bisschen an den Great Muta.
Ja, absolut. Zumindest von das der war Maske. Auch auf Artsicht. Ich meine, hier mit Hall of Fame und so.
Ja,
die Maske. Genau, an Tag 2, wenn sie da auch alle nochmal rauskommen, hat er sie auch nochmal auf.
Ja.
Und da steht er ja sogar neben dem Great Muta im Grunde und das ist schon, ja.
Ja.
Wie nennt man das? Tributzoll.
Wahrscheinlich, ja. Der ist genauso groß wie ich.
Ja.
So. Nur der spuckt noch grünen Micht.
Ja. So ist es. So, dann kommen wir zum nächsten Match. Achso, ja, Rey gewinnt hier natürlich dann, nachdem Finn Balor und Priest dann von Legado del Fantasma mit abgefertigt wurden, hat Dominik noch das Turnbuckle-Pad entfernt. Der Referee wurde abgelenkt, er holt eine Kette hervor und diese Kette wird ihm von Bad Bunny weggezogen, aus der Hand gezogen, der nämlich am Kommentatorenpult saß. Und dann regte sich Dominik so sehr auf, dass Rey ihm eine verpassen konnte. Es gibt den 619, den Splash. Und das war's nach 14 Minuten 28.
Ich wollte hier noch erwähnen, wie offensichtlich es mal wieder war, aber das ist eine Kleinigkeit. Als Dominik das Getränk in das Gesicht seiner Schwester geschleudert hat, wie sie da schon so stand, so mit dem Becher so auf der Absperrung so.
Ja.
So gehalten, so, hier.
Da wurde, nimm noch mal. Sie wurde mit einem Meme in einem Ami-Forum gepostet und da haben sie gesagt, wow, she's got a lot of junk. Und daraufhin postete ein Typ darunter mit einem halbnackten Avatar-Bild, ihr seid alle sexbesessen, ich muss diese Gruppe verlassen. Ihr könntet alle ihr Opa sein. Und ich habe dann nur gedacht, ja, okay, hier sind im Durchschnitt alle Leute 40, sie ist 21. Wenn ich also ihr Opa in dieser Gruppe sein sollte, dann hätte ich meine Kinder mit 10 bekommen und meine Kinder wiederum ihre Kinder auch mit 10. So viel zur Mathematik in den USA. Der war wohl auch oft Kreide holen. So, dann gehen wir weiter zum nächsten Match. Und das nächste Match ist das Match des Abends. Nämlich das WWE SmackDown Women's Championship Match, das Singles Match zwischen der amtierenden Champion Charlotte Flair und sie trifft auf die Herausforderin Rhea Ripley.
Match des Wochenendes fast schon.
Nee, nicht nur fast.
Nee, eines war meiner Meinung nach besser, aber dazu kommen wir später.
Jetzt hör auf mit Gunther. So.
Müsst ihr watschen?
Ja. Das war das beste Match der letzten drei Tage. Es ist einfach so.
Ja, also es war schon sehr, sehr genial. Es war schon richtig, richtig gut.
Ja.
Also, und man hat da endlich das gemacht, was an der Zeit war. Also, und jetzt, man nehme es mir nicht übel, alle Charlotte Flair-Fans nimmt es mir auch nicht übel, aber ich bin der Meinung, dass Charlotte Flair im gesamten Match ein bisschen irgendwie lustlos gewirkt hat und irgendwie so, ja, komm, mach mal es endlich zu Ende. Ja, wir essen zeitig. Ich bin jetzt gerade auf Diät, weil ich einen Bodybuilding-Contest machen will. Also man hat dann irgendwie schon zwischendurch gesehen, dass da sie ein bisschen müde wirkte. Das hat aber einfach Rhea mit ihrer Präsenz und einfach ihrem Acting und wie sie dieses Match dann geführt haben, so gerettet, mit einem so genialen Finish und einfach einem so tollen Feel-Good-Moment, dass dann Rhea ja endlich das bekommen hat, was sie verdient.
Ja.
Ja, Charlotte hat jetzt auch die WWE-Verantwortlichen am Wochenende darüber informiert, dass sie eine Auszeit nimmt. Sicherlich für diesen Bodybuilding-Kram. Also von daher.
Ja, genau. Charlotte will ja ins Bodybuilding einsteigen. Hat man ja auch schon so ein bisschen gesehen. Ne? Sie hat plötzlich überhaupt keinen Arsch mehr. Sie hat unglaublich viel Gewicht verloren. Sie ist jetzt wahrscheinlich erstmal in der Diätphase und dann geht es wahrscheinlich ans Rippen. Sie macht es wahrscheinlich anderen Weg rum, Mathis. Sie macht nicht erst Massephase und dann definieren, sondern anderen Weg rum.
Ja, ist eigentlich auch der richtige Weg. Zuerst mal runter diäten, schauen, was drunter ist und dann aufbauen. Aber wenn sie jetzt im Herbst dann schon einen Contest machen will, dann ja, bin ich gespannt, weil so vor allem, was für eine Richtung sie geht. Aber ich glaube, da graben wir jetzt schon zu tief.
Naja, aber ich meine, auf der anderen Seite, wir haben Peyton Royce gesehen. Die hat es auch innerhalb von 3 Monaten geschafft. Ne? Also das, was sie da gemacht hat in Australien und dass sie dann 3. Platz geworden ist, das war schon krass. Was ich viel krasser fand bei Peyton Royce war, als sie dann diese Trophäe gewonnen hat, ist sie mit der Trophäe und Sean Spears zusammen in den nächsten Fastfood-Laden und hat die Käse-Nuggets gegessen und hat gesagt, oh, die habe ich so vermisst.
Da kannst du dir vorstellen, wie es eigentlich jedem Bodybuilder nach einem Wettkampf geht. Da wird zuerst einmal gefressen.
Ich weiß, du, hör auf. Ich habe selber mal Ketogene gelebt. Ich habe in einem halben Jahr 18 Kilo abgenommen. Ich weiß, wie das ist. So, ich weiß, als ich das erste Mal mein erstes Eis wieder gegessen habe, hatte ich erstmal nur, boah, ist das geil. Und dann hatte ich, boah, ist das süß.
So. Ja. Das hatte ich auch mal, wo ich mal 5 oder 8 Kilo abgenommen habe und dann mal wieder etwas extrem salziges. Ich glaube, es war ein Burger oder Pommes. Da dachte ich so, okay, es ist zwar geil, aber es ist salzig. Das ist gar nicht so lecker.
Mathis hat sich das so wie Homer in so einen Riegel gepresst, gegessen und dann angerufen, hallo Krankenhaus.
Genau das. Ja, aber zurück zum Match.
Ja. Ja, einige sagen hier im Chat, die erste Hälfte war ein bisschen zäh. Fand ich gar nicht. Ich fand das vollkommen in Ordnung, das Match. Also ich fand jetzt die erste Hälfte nicht so zäh, wie ihr sie jetzt gerade macht. Ich fand das okay. Also das war schon in Ordnung, dass sie es erstmal ein bisschen langsamer angehen und dann kamen halt so ne die ganzen Power-Sachen und so weiter und so fort. Also war für mich schon vollkommen in Ordnung aufgebaut, das Match, bin ich ganz ehrlich.
Fand ich auch, also der generelle Ablauf. Am Anfang, okay, stimme ich vielleicht an, das erste Drittel war ein bisschen vielleicht herantastend, aber das hat zum Matchaufbau gepasst, finde ich. Es war einfach ein kontinuierliches Steigern nach oben, nach oben, nach oben, damit ein paar Nearfalls dazwischen. Das, klar, wenn man das anfängt zu schauen, denkt man sich, oh, jetzt kommt mal in die Pötte, aber dann kamen sie ja in die Pötte und zwar so richtig. Und das war einfach ein schönes, gutes, solides Match, produziert von, hier kommt es wieder, Jason Jordan.
Ja, der Junge hat auch tatsächlich auch ein Gespür, muss man wirklich mal sagen. So, aber er war ja auch selber ein guter Worker. Also es ist schon schade, dass er nicht weitermachen konnte, ne? Dass er seine Karriere so früh beenden musste. Das ist schon bitter.
Ja, allerdings. Aber er weiß ja doch, seine Fähigkeiten jetzt andersweitig gut einzusetzen.
Ja. Ja, der Rest, wie fandet ihr es?
Ja, super. Absolut großartig. Endlich hat Rhea das gekriegt, was sie verdient hat. Schon lange eigentlich. Längst überfällig, dieser Sieg über Charlotte und den Gürtel selber. Gut, dass er nicht da ist. Und wie gesagt, da muss man nicht mehr großartig zu sagen. Die haben sich gegeben wie nichts Gutes. Wirklich Match of the Night, auf jeden Fall.
Ja. Sehe ich genauso. Conway, hast du das auch nicht geguckt, weil es ein Frauenmatch war?
Sag jetzt nichts Falsches. Sag jetzt nichts Falsches.
Es gibt kein Falsch und Richtig.
Ach so.
You're fine. Nicht beim Wrestling. Na wohl.
Ja, doch.
Ich doch, ja.
Doch,
ich
Raw war definitiv falsch.
Hör doch auf.
Ich habe das Match geguckt, aber ich bin immer mal wieder gesprungen.
Ja.
Da hast du was gar nicht so leicht ist, wenn es live ist. Aber ich bin halt immer mal wieder raus aus diesem Live-Gucken und habe was anderes aufgemacht am Computer. Ja. Top-Wrestler beide und ich mag halt Charlotte. Es ist, was Mathis gesagt hat, man hat halt gemerkt, dass sie keine Lust hat. Also, oder dass sie nicht so richtig bei der Sache ist. Und das hat ein bisschen das Feeling rausgenommen. Und das war aber auch die ganze, seit ihrer Rückkehr schon so. dass sie halt so wirkte, als ja, ich bin halt kurz da und hab den Titel und gebe ihn dann ab und dann tschüss.
Also die Rückkehr, war das, das nicht so, dass sie kam zurück und hat dann relativ schnell gegen Ronda Rousey wieder den Titel gewonnen? War das nicht
war
so?
Die letzte Smackdown zum Jahreswechsel, vor dem Jahreswechsel, ne? Und sie kam zurück und hat sich direkt den Titel geholt und weiß ich nicht was und das war's.
Und ach so, habe ich sie dann auch nicht mehr gesehen, kommt mir so vor. Dass
sie zuerst mal los, sie in den nächsten paar Shows haben sie versucht rauszukriegen, was sie jetzt mit ihr machen. Dann machen sie sie als Heel, machen sie als Face. Quasi das Publikum entscheiden lassen und da haben sie dann eben als Face dann gehabt, was dann auch wieder vor diesem Match, das jetzt hergekommen ist, wieder geturnt haben, als sie im Ring standen und sagten, are you wadding me? Und was weiß ich. Und so funktioniert sie einfach auch besser.
Ja.
Sie ist ein Natural Heel. Ich nehme ihr den Face einfach nicht ab, es sei denn, sie ist mit den anderen Mädels zusammen, mit den Four Horsewomen, dann nehme ich ihr das ab als Face, aber alleine, wenn sie alleine ist, auf keinen Fall.
Nee, sie kommt einfach auch immer so unsympathisch rüber und so.
Ja.
Immer irgendwie, sie hat immer so diese Aura des Herablassenden.
Ja, allein jetzt das Bild, das wir jetzt von ihr haben, hat er auch schon, das ist so ein Fick-dich-Blick.
Ja, alleine diese, beim Entrance auch schon dieses Resting Beep Face. Dieses Resting Beep Face, was sie hatte. Und man muss auch bei der Entrance noch etwas dazu sagen. Seth Rollins hat das Kleid besser getragen als Charlotte Flair. Hier habt ihr es gehört. Weil dieses Müllsack-ähnliche Etwas, was hier Charlotte Flair getragen hat, das hat einfach für die überhaupt nicht gepasst. Das fand ich einfach nicht gut, aber das ist vielleicht auch Geschmackssache. Und ja, also Rhea gewinnt hier, verdient den Titel und ja, mit ihrem Finisher vom Top Rope. Das habe ich auch sehr cool gefunden.
Ja, Gerd Nehr sagt sie auch gerade nochmal. Ja. Auch ihre, ich war bei WM immer der Star-Promo, war keine Face-Promo. Das stimmt. Nee, deswegen sage ich ja, ne, sie hat einfach immer diese herablassende Aura. Auf der einen Seite will man das irgendwie als Selbstbewusstsein verkaufen, aber ich bin ganz ehrlich, es kommt halt immer irgendwie strange rüber bei ihr.
Ja, und die Crowd wollte ja auch, dass Rhea gewinnt. Das hast du gemerkt schon seit längerem. Rhea wird ja immer gefeiert, obwohl sie der Heel ist, die ganze Zeit
über. Wie die Crowd gejubelt hat die ganze Zeit, das war der Oberhammer. Und als
Das Ding in der Mitte vom Ring, das Boo, das Yeah gegeneinander, eindeutig für Rhea.
Ja, Yay, Boo, auf jeden Fall immer Yay bei Rhea, also die Crowd. Ja. Es ist natürlich auch eine europäische Crowd, muss man natürlich fairerweise sagen, aber es ist halt einfach so, ne, die Crowd sagt es halt an und will in dem Moment dann halt einfach jemand anderen dann sehen und das ist es halt.
So sieht's aus.
Super tolles Match, super gute Stimmung, richtiger Gewinner, beziehungsweise richtige Gewinnerin. Ja, ich war glücklich danach, aber ich wurde dann noch glücklicher.
Ja genau, wegen Miss gegen diesen Footballer.
Oh Mann, ey, ich hab's verdrängt. Ich hab doch gewusst, da war was.
Ja, so. Was war denn? Genau, was war da los? Wir gucken erstmal, ich muss mal kurz nochmal in den Bericht gucken.
Der Sacker kam jetzt.
Erstmal war es natürlich noch so, dass Charlotte draußen am Ringseil lag oder am Ringrand lag und gegrinst hat. Vielleicht auch, weil sie sich gefreut hat, dass sie ein gutes Match abgeliefert hat. Das war auch in Ordnung. Und dann kommen die Hosts, also Snoop und The Miz, und verkünden, dass heute 80.497 Fans da sind. Ist wahrscheinlich wieder eine geschönte Zahl, aber ja, wahrscheinlich wird sich das trotzdem irgendwie über 70.000 eingependelt haben. Von daher müssen wir mal gucken, wie viele dann tatsächlich dabei war. Und dann sagt der warum trittst du denn heute nicht an, Miss? Und dann sagt sie, Miss, ja, ich bin doch hier der Host und bla bla bla. Und dann sagt er, aber du hast doch eine Open Challenge gehabt. Und dann sagt er, was, ich will überhaupt keine Open Challenge, bla bla bla. Und dann kommt plötzlich, und dann kommt Pat McAfee raus. Und weil natürlich Vince McMahon nicht da ist, der ihn einfach in Clotheslines rennen lassen kann, muss The Miz ran.
Yay.
Und jetzt sind wir beim Stinker des Abends. Wobei man das wahrscheinlich eher nur als Segment ansehen kann.
Also mir kommt es irgendwie so vor, dass man vielleicht gesehen hat, so hey, wir haben da jetzt noch ein bisschen zu viel Zeit offen, lass uns da mal schnell was zusammendrechseln. So kam es mir vor.
Nee, nee. Das, am zweiten Tag haben wir ja genau dasselbe, dass wir es nochmal aufs Maul kriegen soll.
Ja.
Das ist schon eingeplant gewesen. Ich denke, das ist einfach so, hier kommen die Crowd jetzt nochmal ein bisschen runterkommen lassen, ein bisschen Luft schnacken, bis wir den Main Event machen. Deswegen hat man das da eingeflochten.
Ja, für die Crowd, glaube ich, als die live war das, glaube ich, echt gut, weil man hatte ein gutes Match und soweit darf man vorgreifen, es soll noch ein Abreißer kommen. Also so gesehen war es schon okay, dass man hier gesagt hat, hey, holt euch was zum Trinken, geht nochmal aufs Klo und mal Puls regulieren.
Martin Geier fragt hier, hätte man den Pad-Spot nicht LA Knight geben können? Ja, hätte man. Man hätte auch mal darauf, man hätte darauf reagieren können, wie sie bei SmackDown auf ihn reagiert haben. Aber die hatten wahrscheinlich schon Pat McAfee und Shane McMahon vorgeplant. Und das ist es eben. Ne? Deswegen, ja, Ben Violence schreibt sie gerade, wenigstens war das Match kurz. Das stimmt. Da war natürlich nicht viel. Es war ja auch mehr so eine Art Segment, 3,5 Minuten. Und dann hat McAfee mit seiner Version des Punt Kick gewonnen.
Jo. Aber ja, also da die Frage von Martin finde ich eigentlich auch erwähnenswert. Man hätte hier wirklich echt was mit LA Knight machen können. So, um mal ganz kurz zurück auf SmackDown zu gehen. Der Pop, den da LA Knight immer bekommen hat, wenn er sich gerettet hat vor der Eliminierung, dass man mit dem Jungen nichts macht. Vor allem jetzt, es ist schade. Es ist einfach schade, wie viele andere Dinge auch schade sind, aber ist halt so.
Ja, man hat so das Gefühl, sie haben selbst nicht damit gerechnet, wie das LA Knight so gefeiert wird. Deswegen hat man auch greife jetzt ein bisschen vor, auf Nacht 2 die komplette Rückblende auf diese Battle Royale. Alles, was mit LA Knight zu tun hatte, hat man rausgeschnitten aus den Rückblenden.
Genau.
Und das Feiern des Publikums, ja, die wussten genau, was da los ist, aber haben das natürlich nicht mitgeplant und auf die Schnelle nicht reingepackt. Ich meine, andererseits ist das auch gut, weil wir wissen ja, was bei rauskommt, wenn während der Show Änderungen vorgenommen werden. Zwinker, zwinker. Da kommt nur Scheiß bei raus.
Ja, gut, brauchen wir, glaube ich, nicht weiter sonst drauf einzugehen. Ne? Da ist dann ja auch nicht mehr so viel gegangen. Ich glaube, McAfee hatte dann noch irgendwie Hilfe von einem Kollegen, von George Kittle hieß der, glaube ich. Ne? Von dem
Quarterback von den 49ers.
Ja, genau, San Francisco. Und dann gibt es halt, wie gesagt, den Punt-Kick und das war's dann. Und ja, dann gibt es den Main Event of the Evening.
Und wo ich eigentlich dachte, sie wollen den Mainer Charlotte gegen Rhea machen, aber ich habe mich geirrt.
Nein, das mussten sie machen. Sie mussten Owens und Zayn gegen die Usos. Die Story war zu groß. Story war zu groß und hier hat man ja auch noch alles richtig gemacht. Ne? Das hat man ja erst an Tag 2 verkackt. So, also hier hat man noch alles richtig gemacht und hier ging es natürlich, nachdem der Rapper Lil Uzi Vert.
Das war fürchterlich.
Ich fand das einfach.
Ich fand das auch nicht. War das der mit der Space Phantom Frisur?
Ja, genau.
Ja, ne? Das ist das Einzige, was ich noch im Kopf habe, diese scheiß Frisur.
Kannte irgendjemand von euch den vorher? Ich kannte den vorher überhaupt nicht.
Ich kenne ihn auch jetzt nicht mehr.
Ich dachte kurz, es gibt ja so zwei Rapper, diese Island Boys, die haben genau dieselben Frisuren, aber dafür hat er keine so nervtötende Stimme. Ich dachte kurz, dass es einer von denen ist. Aber ja, fand ich auch nicht gut und hätte auch nicht sein müssen, aber ja. War halt für die Heels.
Die Island Boys waren doch Haku und Tama, oder nicht? So, und dann kommen wir in den Undisputed WWE Tag Team Championship Main Event. Kevin Owens und Sami Zayn treten an gegen die Usos, Jimmy und Jay. Und ja, da ging auch einiges.
Da ging es allein schon beim Entrance ab. Also, wie der Pop war, als Zayn rauskam und wie die Crowd dann mitgegangen ist beim Theme. Alter Schwede.
Ja, sein Theme geht aber auch ins Ohr, ganz ehrlich. Das ja, ist echt der Party-Song. Es ist sehr gut, dass er ihn zurückgekriegt hat.
Fand ich super.
Ja.
Also das ist großartig gewesen. Ja.
Ben Violence schreibt sie gerade, seit der ersten Mania mal wieder ein Tag-Team-Match im Main-Event. Wir wurden ja auch, glaube ich, im Livecast gefragt, ob es das wichtigste Tag-Team-Match in der Geschichte ist von WrestleMania. Und ich sage weiterhin nein. Ich glaube, dass WrestleMania 1 der Main-Event wichtiger war, weil es halt einfach WrestleMania angestoßen hat und einfach alles verkauft hat, was zu verkaufen ging. Das war halt einfach deutlich wichtiger, Hogan und Mr. T. Mr. T. als der Celebrity, der es verkauft hat, Hogan als der neue Megastar, Paul Orndorff für die Storyline und Piper als der Mega-Heel. Wenn es das Match nicht gegeben hätte, dann würden wir hier heute nicht sitzen und Cast machen. Das ist so.
Ganz sicher.
Ja.
Aber trotzdem, dieses Match war richtig, richtig gut.
Kenzie, das stimmt nicht. Also Kenzie 1904 schreibt hier, diese ganzen, in Anführungsstrichen, Musiker, die bei WWE auftauchen, sind doch alle nur D-Promi-Trash. Das ist nicht richtig. Also gerade was Bad Bunny angeht, der Typ hat richtig, richtig, richtig viel Erfolg. Also der ist wirklich, der ist wahrscheinlich mittlerweile Multimillionär mit seinem Kram. Klar gibt es welche, die da nur D-Promi-Trash sind, so, ja, und ich bin auch kein Fan davon, wenn Snooki und sowas im Ring auftreten. Das kann ich mir auch immer wieder getrost schenken. Wurde mir letztens erst wieder auf YouTube vorgeschlagen, das Match. Habe ich nochmal kurz reingeschaltet und habe wieder nur gedacht, oh mein Gott, also da muss man tatsächlich sagen, sind die Promis, die wir momentan im Ring haben, so wie ein Logan Paul oder sowas, doch deutlich besser als das, was wir da gesehen haben.
Definitiv. Also da gibt's das alles quasi abzustempeln, finde ich auch falsch. Da gab's ein paar, die schon,
ja,
schon was drauf haben auch. Ja, aber das Match. Ich hatte irgendwie so die ganze Zeit Kevin Owens im Blick. Er hat, glaube ich, imaginär schon mit seinen Füßen gescharrt draußen, so, wann der erste Tag kommt. Und ich habe mir ja eigentlich auf einen langsamen Build-up eingestellt. So, okay, die werden das jetzt ein bisschen in die Länge ziehen, dann wird es ein bisschen heiß hergehen und da kommt die Finishing-Phase. Nein, das ging, wie Sami Zayn einen Tag von Owens gemacht hat, volle Pulle. Das ging Schlag auf Schlag. Ich hatte Puls, ich sah doppelt, ich kam nicht mehr mit. Es war herrlich. Ich fühlte mich wie in einem Rauschzustand bei diesem Match, weil es einfach so schnell ging und weil es so viele tolle Nearfalls gab in diesem Match und weil auch die Storys dazwischen gut noch erzählt wurden. Und mir fiel auch in diesem Match zum allerersten Mal auf, wie gut eigentlich auch Jimmy und Jay von ihren Gesichtsausdrücken her auch die Matches und die Stories verkaufen können. Also alleine Jay war in diesem Match absolut großartig und Sammy sowieso, der einfach nur, also ich dachte kurz, es sind die Young Bucks im Ring. It's a super kick party. Ja,
Party! Genau, das habe ich, glaube ich, sogar einmal im Live dann gesagt. Ich muss tatsächlich sagen, es war für mich tatsächlich ein bisschen so. Übrigens, Mukhail Kilinc, kann es sein, dass du ein bisschen hinterherhängst? Also du antwortest immer relativ spät auf unsere Sachen. Drück mal unten, bei wo Live steht, auf die rote Lampe. Dann wirst du auf den aktuellen Punkt verwiesen, weil ich habe immer das Gefühl, du bist so 2-3 Minuten hinter uns. Ich fand die Usos teilweise ein bisschen zu dominant für den Main Event, muss ich tatsächlich sagen. Weil eine kurze Zeit lang war es wirklich so, dass sie dann so abgefertigt wurden und dann, wie du richtig sagst, hier gibt es einen Superkick, da einen Superkick, dann gibt es da nochmal einen Slam, hier nochmal was, dann gibt es sogar noch den 1D. Und es reicht alles nicht, weißt du? Und er wird dann nochmal ausgekickt und nochmal ausgekickt und dann ist Jay noch überheblich und keine Ahnung. Und das ist natürlich auch immer noch so ein Ding. Also da muss ich tatsächlich sagen, das ist ein bisschen problematisch irgendwie, wie ich finde. Also das ist nicht immer so easy tatsächlich.
also ich fand zumindest, dass man einen Kickout beim 1D hatte, was ja bisher noch nie passiert ist, das fand ich okay. Ich stimme dir aber darin zu, dass es zwischendurch wirklich over the top eine Dominanz war, vor allem eben, wo Sami Zayn quasi alleine gegen die Usos stand und er, ich habe nicht mitgezählt, ja, aber Superkick um Superkick gefressen hat. Ja. Das war dann schon wirklich etwas too much und man hat aber auch dann quasi, da sah man auch, wer Producer war, es war Michael Hayes, der auch in der zweiten Abend den Main Event produced hat. Da hat man schon die Handschrift gesehen, dass es hier sehr over the top ging, was die Nearfalls angeht. Es hätte ein bisschen weniger sein können. Den 1D-Kickout kaufe ich ab, aber alles, was davor kam,
ja,
etwas too much.
Ja, ich habe mich da sehr an NXT Takeovers erinnert gefühlt, wo die Faces oder die Fan-Favorites sehr viel fressen und erstaunlich oft Dinge überwinden im Match. Mhm. Und wenn man weiß, dass auch Triple H involviert ist in das Booking der Bloodline-Story, ich habe mich da sehr an NXT erinnert gefühlt, ja.
Ich fand es ganz gut, als Owens auf dem Apron stand. Da hat er zwischenzeitlich dann so die Crowd rangewinkt etc. und hat dann eben auch so gesagt, ja, hier, komm, ihr müsst jetzt mal ein bisschen was machen, ne? Ihr seht doch, er schafft es nicht. Das hätten sie tatsächlich sogar ein bisschen öfter noch einbauen können. Wirklich dieses klassische Wrestling, dass er halt einfach die Hilfe des Publikums bekommt und durch die Hilfe des Publikums das Match halt gewinnt.
Ich konnte diese ganzen Kickouts oder Nearfalls auch gut verdauen, weil ich gemerkt habe, dass die Crowd das akzeptiert. Also da mitgeht und halt nicht so wie ich zum Beispiel, ich so sage, ernsthaft. Also von daher war ich beruhigt, dass es trotzdem funktioniert hat. Es ist ja nicht wie, das muss ich jetzt in dem Fall einfach sagen, das meine ich gar nicht bösartig. Es ist ja nicht wie AEW, wo das gefühlt in jedem Match passiert ist.
Ja.
Absolut. Ja, eben. Das ist genau das Ding, weil bei AEW hat das wirklich täglich und da bei dem Match hat das jetzt wirklich gepasst, weil das auch wirklich ein ganz großes Match ist einfach. Ein Riesending. Es geht um die am längsten erhaltenen Tag Team Champions, um diese Gürtel. Es geht um das Ende der Storyline. Da kann man solche Dinger von mir auch schon raushauen. Da sage ich dann, ja, das ist halt jetzt so. Das muss dieses Riesenfeuerwerk an Match-Story und was weiß ich, muss das darstellen. Und das haben die einfach so gut hingekriegt.
Ja. So, Mukaid Kilinch hat aktualisiert, lol. Ja, willkommen in der Zukunft. Jetzt bist du live. So.
Unsere Telefone sind jetzt so klein.
Ja. Mukaid sagt hier auch nochmal, Rhea und Charlotte hätten den Triple H-Orton-Effekt gehabt, wenn sie gemain-evented hätten. Ja, das hätte passieren können, denke ich auch. Oder auch den Triple H-Jericho-Effekt bei WrestleMania 18, wo ja auch Hogan gegen Rock einfach größer war und dann eben der Main-Event schon zu viel rausgenommen hat. Und es war gut, dass sie nach Charlotte und Rhea halt nochmal diesen Downer eingebaut hatten, da mit The Miz, dass man sich nochmal kurz setzen kann und keine Ahnung, irgend so ein Comedy-Quatsch. Und dann geht's halt zum Main Event. Das war in Ordnung, das kann man so machen. Ja, und am Schluss gibt es dann nicht ein, nicht zwei, nicht zwei und ein Stunner, nein, drei Helluva Kicks und ein Stunner. Und dann geht Jay, da gehe ich zu Boden. Und das war's für ihn. Und dann ist es 1, 2, 3 und die Crowd exploded. Und es gibt.
Dreht durch.
Ja.
Außer der Kerl in der ersten Reihe, der sagt, Sie haben gewonnen, mein Herr.
Genau.
Glückwunsch, guten Tag.
Und einer saß mit dem Bloodline-Shirt da und hat geschrien, no! Aber gut, einige Leute gibt es halt immer.
Ja. Aber richtig schönes Ende vom ersten Tag. Ja. Das Match hatte einfach Spaß. Das Match hatte Spaß gemacht. Das hatte Tempo, ja. Das hatte viele Nearfalls. Eben vielleicht ein bisschen over the top, aber wie es Ken richtig gesagt hat, bei so langen Storyline, wie das schon geht, das geht jetzt, glaube ich, ja schon ein Jahr, wenn nicht sogar ein bisschen länger, da darf man das. Da kann man schon mal ein bisschen. Da geht es.
Ja.
Und wenn es nur so weitergegangen wäre.
Ja, also der erste Tag wirklich mächtig. Der einzige Stinker, glaube ich, den mir wirklich, ein Stinker war, war das Women's Match. Oh, ansonsten war alles groß, ey. Es war super. Es, Crowd war dabei, alles war dabei. Einfach geiles Ding. Also schwer zu toppen, von vornherein schon für den zweiten Tag. Und ja, haben es dann auch nicht geschafft, leider.
Richtig.
Ja.
Ja, wir hatten das auch schon gedacht, boah, wenn es so weitergeht, dann wird es stark und damit gehen wir dann auch zu Tag 2 und zwar zum, wieder natürlich im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien. 67.600 Zuschauer, offiziell waren es glaube ich eine andere Zahl, die sie angesagt haben und in der Kickoff-Show natürlich auch wieder nichts Besonderes, deswegen gehen wir da auch gar nicht großartig drauf ein.
Ja, die haben wir von vornherein übersprungen.
Genau.
Haben wir auch am ersten Tag gesagt, von wegen, nee, also hier, erster Kickoff waren 2 Stunden, haben wir nur rumgelabert, haben wir gesagt, morgen fangen wir später an. Wir haben dann noch das, was wir verpasst haben, geguckt vorher und sind dann, glaube ich, 30 Minuten vorher, sind wir auch reingegangen und dann waren wir auch wieder live mit euch.
Ja. Ja, Mike Stoll schreibt sie gerade rein. Rest in peace, Butch. passend vielleicht noch. Zum 2.4. Da ist nämlich tatsächlich Bushwacker Butch von uns gegangen, Butch Miller. Da werden wir noch drauf eingehen. Es gibt noch eine extra Show. Wir werden nämlich in Zukunft Shows über verstorbene Wrestler einzeln halten. Es werden dann kürzere Shows natürlich. Wir werden dann ein bisschen auf die eingehen, was sie vielleicht auch für uns irgendwie bedeutet haben und wie wir sie in unserer Zeit wahrgenommen haben, weil ich immer finde, in solchen normalen Wochenshows geht das immer so ein bisschen unter. Also da kommt auf jeden Fall noch was zu. Stay tuned auf diesem Kanal. So, der Opener ist, ach ja, es ging los natürlich nochmal mit The Miz und Snoopy the Dogg und dann ist der Opener Borg Laser gegen Umok Behin.
Der Goliath.
Ja. Umok Behin, der wahrscheinlich das beste Match in seiner kompletten Karriere hinlegt.
Ja. Singles Match.
Ja, Singles Match, natürlich.
Ja.
Dank dem guten Selling von Brock Lesnar auch.
Ja. 4 Minuten 55 ging der Quatsch.
Ken, ja, ich habe die Zeit gestoppt.
Ja, Ken hat bei 4:54 gestoppt, aber auf die eine Sekunde brauchen wir nicht.
Ja, es waren 4:55, aber schon 80 waren wir bei den Zehnteln, also 55 passt.
Ja, also da hat man irgendwie schon einen Vorgeschmack bekommen, was da auf uns zukommen sollte. Ich meine, ich muss sagen, ich habe mir Schlimmeres erwartet. Ich habe mir wesentlich Schlimmeres erwartet, wie es dann gekommen ist. Was da peinlich beim Kickoff war.
Achso, ja, ja, super. Ja, gehen wir gleich drauf ein. Sag erstmal zum Match.
Ja, also zum Match, wie gesagt, ich habe mir Schlimmeres erwartet. Es war dann doch gut. Also ich fand es wirklich schön, wie Borg Laser für Omos gesellt hat. Das fand ich gut. Auch wie er den Rücken gesellt hat, den Umok im Grunde bearbeitet hat, fand ich gut. Und es hatte dann auch, aber auch mit Lesnar den richtigen Sieger. Das muss man auch dazu sagen.
Ja, also das, natürlich. Ja. Ich meine, das hat doch auch keiner von uns in Frage gestellt, oder? Niemand hat wirklich gesagt irgendwie, ja, Umok Behin wird das gewinnen. Das ist doch Quatsch. So, man wollte Lesnar nochmal wieder stark machen und ja, macht es ihn wirklich stark? Nö, aber he's a giant. Und das ist eben genau der Grund. Ben Violence hatte hier noch gerade reingeschrieben, peinlich beim Kickoff war Peter Rosenberg, der Backstage auf der Suche nach Stars war und nicht schnallt, dass Stacy Keibler aus dem Fahrstuhl steigt. Ja gut, ist Peter Rosenberg, ne? Was erwartest du? Ja, Florian Harm schreibt, er hat das Match um Umok Behin gegen Brock Lesnar geskippt, interessierte ihn nicht, ja, konnten wir nicht skippen, wir haben es live geguckt. Gerd Nehr sagt, er hat an Tag 2 Langweiligeres gesehen, aber nur, weil es so kurz war. Seien wir ehrlich. Ne, denn in diesem Falle war es halt einfach gut, dass Borg hier sein kürzestes Match hatte.
4 Minuten 55.
Ja.
Genau.
Jo.
Warte mal ganz kurz. Nee, Ken, du hattest doch 4:55 gestoppt, weil ich habe noch zu dir gesagt, gibt es nicht einen Fischmob-Song, der so heißt? Mhm. Und den gibt's. Ja. Ich habe nämlich nochmal nachgeguckt. Der heißt wirklich 4:55. Der ist nämlich auf der Männer können seine Gefühle nicht ausdrücken. Ich glaube, so heißt er.
Ja, die müssen es ja wissen. Ja. Aber wer hat das Match gebucht? Macht das Fischmob bestimmt nicht, oder?
Dieses Match haben zwei gebucht, und zwar
What?
Jason Jordan und Adam Pearce.
Okay. Okay. Adam Pearce hat ein Match geschrieben und Jason Jordan hat gesagt, nee, das ist zu lang.
Ich streich mal die 20 Minuten, die du da dazu geschrieben hast. Jason
Jordan war dann wahrscheinlich verantwortlich für das Technische, was Omos nicht hat. Ja? Und Adam Pearce so für die Momente wie und dann guckst du so oder ne, so.
Ja, es mussten halt zwei Schreiber sein, weil die ja so groß sind.
Aber das sind doch große, starke Hände.
Genau. So, also viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ne? Am Anfang um Mockbehin. Was ich halt ihm wirklich zugute halte, ist, die Bodyslams von ihm waren sehr sauber. Also das war schon richtig gut. Wenn er das mal von Anfang an in seiner Karriere... Bitte?
Thanks to Jason Jordan. Ich sag dir, der hat mit dem... Deswegen wird er wahrscheinlich mitgenannt in diesem Matchbooking.
Weißt du? Sie haben ja auch geschrieben, dass er ja auch schon im Vorfeld auch mit Brock Lesnar viel trainiert hat. Also wird er wahrscheinlich auch da nochmal, wird Lesnar wahrscheinlich auch nochmal gesagt haben, hier komm, wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen, dass ich dich suplexen kann und wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass du mich ein bisschen durch die Gegend schmeißt. Und ich glaube, wenn du Mockbehin das von Anfang an von seiner Karriere gemacht hätte, hätte jetzt mittlerweile ein passabler Giant aus ihm werden können. Aber ich denke, sie haben ihn einfach zu schnell ins kalte Wasser geworfen.
Ja, yep. Und ich hatte ja kurz, ich habe kurz Angst gehabt, als dann Brock Lesnar zum zweiten F5 angesetzt hat. Ich habe nur gehofft, bitte fall jetzt richtig.
Ey, der erste German sah auch schlimm aus. Da ist so Mockbehin mit seinem Arsch auf Lesners Gesicht irgendwie oder was gelandet. Das war auch noch nicht so gut. Der zweite ging dann, glaube ich, ein bisschen besser. Aber ja, das ist halt alles so ein bisschen, naja. Und dann gab es eben die F5s und dann gewinnt eben Lesnar. Und MVP steht auch nur draußen so. Ja.
So. Dann halt nicht.
Ja, genau. Also MVP wirkt auch so, als wenn es ihm einfach scheißegal ist. So. Das ist schon richtig gut.
Da hätte man auch einfach auf MVP switchen können. Da hätte er dann nur noch einen Zylinder gebraucht mit seinem G-Stock.
Genau.
Und weg.
Gut, dann gehen wir weiter zum zweiten Match, und zwar unserem Women's Four-Way Tag Team Match, das WrestleMania Showcase der Damen. Und da hatten wir Ronda Rousey und Shayna Baszler. Die treffen auf Sonya Deville und Chelsea Green, Natalya und Shotzi und Liv Morgan und Raquel Rodriguez. Und es sind alles irgendwie zusammengewürfelte Damenteams. Hat die meisten Leute nicht interessiert und das Match war auch nicht toll.
Ich habe das auch geskippt.
Die Crowd war tot.
Ja, hat auf den Händen gesessen.
Keiner hat sich interessiert. Und das Schlimmste war dann, die Sieger am Ende, Ronda Rousey und Shayna Baszler, sind kaum irgendwie in diesem Match involviert. Ich glaube, einmal greifen sie ein und dann am Ende nochmal kurz und dann gewinnen sie den Scheiß auch noch. Shayna Baszler, wie es aussieht, am Bein verletzt und Ronda Rousey wahrscheinlich auch noch verletzt. Und deswegen haben sie so runtergebuttert. Ich habe keine Ahnung.
Ja, Florian Harms.
Das war einfach nicht schön.
Florian Harms fragt hier, war das Match, um herauszufinden, wer Number One Contender wird? Offiziell angesagt war das nicht. Das war ja auch eben genau das, wo ich einfach gedacht habe, es würde eigentlich mehr Sinn machen. Ja, wenn man halt beide Showcase-Matches als Number One Contender bookt. So. Bei Raw wird dann, kommen wir ja noch auf den Schwachsinn dann, ja. Gerd Nehr sagt hier, ein typisches Weekly-Match. Ja, ist es. Sehe ich auch ganz genauso. Das Problem war halt einfach auch, Chelsea Green hätte deutlich besser mit Carmella funktioniert, aber Carmella wurde dann ja irgendwie in Anführungsstrichen bestraft, weil sie irgendwas verpasst hat, sie hat irgendeine Show verpasst oder so und dadurch ging das dann irgendwie nicht mehr, dann haben sie irgendwie gesagt, ja okay, jetzt setzen wir Sonya für sie ein, das war schon nicht gut, Natalya wieder mit ihrem doppelten Sharpshooter, der sah einfach scheiße aus, der funktioniert nie richtig, das ist einfach nur shitty und letzten Endes Ronda Rousey mit einem Move. Ja.
Ja, reden wir nicht drüber. schlimm. Kann nur noch besser werden jetzt.
Ja. Schlimm, schlimm, schlimm. War nicht gut, muss man einfach so sagen. Und Ronda Rousey setzt dann am Schluss ihren Keylock da an und dann gibt, ich weiß gar nicht, wer war es? Shotzi, ne? Shotzi hat aufgegeben.
Ich glaube, ja, ich weiß es nicht mehr. Ist aber auch nicht wichtig, oder? Ganz ehrlich.
Ja. Shotzi hat aufgegeben. 8 Minuten 25 komplettes Filler-Match. Will schreibt hier gerade noch, hat Ronda Rousey nicht angeblich Probleme mit einem Arm? Ja, auch Shayna Baszler soll verletzt sein, immer noch. Die hatte ja auch eine Schiene am Bein. Wo ich mich dann auch wieder frage, warum gibt man den Sieg dann nicht erstmal jemand anderem? Gerade in so einem Match, das ist doch vollkommen irrelevant. Wenn die beiden eh momentan nicht antreten können, dann wäre es doch kackegal gewesen. Dann hätte halt, was weiß ich, keine Ahnung, eine Sonya Deville Shotzi gepinnt und Sonya und Chelsea hätten ein bisschen auf ihre Karen-Tour weiterfahren können. Wäre auch kein Problem gewesen. So. Aber, tja, fehlt halt, ne, momentan.
Das Einzige, was ich zu diesem Match beisteuern kann, ist der Producer. Was glaubt ihr, wer das produced hat?
Vince.
Michael Hayes.
Nee, der macht nur Main Events.
Achso, was glaubst du?
Hier, Tyson Kidd.
Petey Williams.
Ja, korrekt, Gordon.
Ja.
Fuck. Naja. Warum muss der Champion mal gewinnen?
Ja. Weil er das Champion ist. Ah, ja, weil der Champion ist.
Dedelit. Ich bin halt ein Siegertyp.
Ja, heißt, Kid macht halt meistens die Women's Matches in den TV-Shows. Deswegen dachte
ich. Ja, der kommt heute noch.
So, dann,
ja, ich kann mich schon denken,
dann sehen wir einen kurzen Zusammenschnitt von der Andre the Giant Memorial Battle Royale, die ja Bobby Lashley gewonnen hat, weil Bray Wyatt nicht antreten konnte, wie wir ja wissen. Und dadurch Bobby ohne Match und dann musste ihm Money mehr was anderes geben, also schwuppdiwupp kommt er in die Battle Royale und wie wir ja schon besprochen hatten, wurde er ausgebuht, nachdem er LA Knight eliminiert hatte und Bronson Reed hatte LA Knight.
Bronson Reed war es am Ende, ja. Genau. Bronson Reed hatte auch LA Knight eliminiert und Lashley hat dann Bronson Reed eliminiert und das Ding gewonnen.
Genau.
So war's.
Genau, und dann sehen wir noch ein kurzes Segment mit Nikki Cross und Tegan Knox und ich weiß nicht, Xavier Woods war da noch mit dabei und Hit Row, glaube ich, und die quatschen dann über WWE 2K23 und simulieren das kommende Match, nämlich das Triple Threat Match um den WWE Intercontinental Championship und bei WWE 2K23 ist es der neue Champion Drew McIntyre geworden. Das sollte in der Realität anders aussehen. Denn hier tritt der amtierende Champion Gunther gegen Sheamus und Drew McIntyre an. Und das war das Match of the Night von Tag 2.
Das war das Match des Wochenendes. Das war kein Triple Threat Match. Das war Watschenfest Teil 2. Die Rückkehr des Monster Choppers. Alter, war das geil.
Ich glaube, du hast das Match gemocht, ja?
Alter, ich habe das so gefeiert. Jeder einzelne Job hat wehgetan. Also nicht nur Gunther hat die Jobs ausgeteilt, dass Sheamus' Brust wieder feuerrot war. Nee, auch Drew McIntosh hat Gunther Noodles sowas von das Fleisch von den Titten weggeballert. Alter, das hat beim Zuhören nur wehgetan. Und ich hatte am Anfang wirklich Bedenken, wie kriegt man das Match glaubhaft und gut hin? Genauso. Eine Kneipenschlägerei im Ring. Das war einfach herrlich. Das war super, die Entrances haben schon Spaß gemacht. Ich bin sowieso absoluter Gunther-Fan. Und ja, es war einfach herrlich. Es hat durchgehend Spaß gemacht. Was vielleicht ein bisschen schade war, dass, glaube ich, so in der zweiten Hälfte Gunther ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Aber das kann man auch damit argumentieren, dass Gunther sich die Matches von Drew und Sheamus angesehen hat und der gesehen hat so, ja, die schlagen sich die Schädeldecken ein, ich jetzt hol mir so ein bisschen raus und bleib ein bisschen länger draußen und dann gibt es ein Watschen, dass er im 40. der Schädel wackelt und dann bin ich wieder Champion. richtig gut gewesen.
Was soll ich dazu nur sagen?
Ja, also ich glaube, das Einzige, was Ken gesagt hatte, wo ich vielleicht ein bisschen zustimme, Gunther war eine Zeit lang zu wenig im Ring. Also eine Zeit lang war es eigentlich zu sehr Sheamus gegen Drew. Ja. Das hattest du ja gestern bei Raw nochmal gesagt, als er auf den Zusammenschnitt kam und so. Das stimmt. Das wäre aber dann auch der einzige Problempunkt, den ich dahinter sehen würde. So, ansonsten fand ich das Match durchweg gut. Da hat alles gestimmt. Jeder hat eigentlich seinen Spot bekommen. Jeder hat, Sheamus hat Ultra-Pops bekommen.
Ja, Alter.
Also das hätte jetzt, wenn, jetzt mal ganz ernsthaft, Leute, wenn euch das jemand vor 2 Jahren gesagt hätte, dass Sheamus nochmal solche Pops bei der Crowd bekommt, da hätte jeder gesagt, ja, genau. So, ja, also...
Ja, Sheamus, also wirklich.
Der, der macht genau maximal Werbung für Megaperls oder Weißer Riese. Aber nee, richtig gut.
Ben Violence schreibt, wenn Vince jetzt wieder das Sagen hat, kriegt da Ludwig Kaiser bestimmt wieder die Chops ab. Beschrei es nicht.
Beschrei es nicht.
Wenn das jetzt passiert, bist du schuld, Ben.
Ja.
Ja.
Oder wenn jetzt plötzlich Gunther nur noch auf Österreichisch herumredet und es ein Comedy-Gimmick wird, dann ist aber auch Feuer am Dach. Das ist dann Achterbahn. Ja. Kurzes Ratespiel. Was glaubt ihr, wer hat das Match gebuckt?
Jason Jordan.
Nein.
Nein.
Okay.
Keine Ahnung, das
einfach. Wen gibt's denn da immer?
Oh, der Hurricane, der hatte noch nichts.
Gregory Helms. Adam Pearce.
Ich löse auf, es war Abyss.
Stimmt. Stimmt. Parks, ja. Richtig. Ja, klar, er bockt die Big Man, ja, sicher.
Ja, und jetzt aber mal ganz ehrlich, jetzt, wo Gunther das wirklich auch bei WrestleMania gewonnen hat, jetzt kann man ihn aber auch so lange durchrennen lassen, bis er den Honky Tonk Man überholt hat, oder? Das kann man doch jetzt machen.
Ja. Gerd Nehr schreibt hier noch, Drews Vertrag läuft dieses Jahr aus. Hoffentlich verlängert er, will ihn nicht bei Dark gegen Serpentico sehen. Ganz ehrlich, Drew verdient momentan richtig Kohle bei WWE. Also da müsste AEW ihm schon so ein John Moxley-Angebot, glaube ich, machen, dass er da weggeht. Ich hatte ja letztes Mal nachgeguckt, wie irgendwie die Jahresgehälter aussehen und Drew ist, glaube ich, mit in den Top 10 mittlerweile bei der WWE. Also der kann sich bei weitem nicht beschweren über sein Gehalt. Deswegen glaube ich nicht, dass der irgendwo hingehen wird.
Björn hat es eigentlich auch jetzt schön geschrieben, 3 Europäer bei WrestleMania in einem Match. Das hat man auch noch nicht so oft.
Das ist richtig, ja. Ist schon stark.
Ja.
Ja. Gunther Stark hat Österreich und Deutschland stolz gemacht. Ja, so ist es. So, Jill Valentine schreibt hier, bin fest davon überzeugt, dass Vince wieder schneller aus dem Creative-Prozess raus ist, als er denkt. Ja, hoffentlich. Hoffentlich kommt noch irgendein Hush-Money-Skandal oder so, dass er wieder zurücktreten muss. Das wäre super.
Na, jedenfalls nochmal zu Drew, wie Gordon richtig gesagt hat, verdient er ja bei WWE eine Menge. Deswegen könnte er sich zum Beispiel auch locker mal ein paar Monate eine Auszeit nehmen, bevor er einen neuen Vertrag beginnt. Vielleicht so eine Rückkehr zur Survivor Series als Überraschungs- Partner in irgendeinem Team, weil jetzt, der ist erstmal durch, der hat nichts.
Ja.
Und einfach so rumdümpeln, dafür ist er zu schade. Mein Gott, dann mach doch mal ein bisschen Pause, regeneriere deinen Körper, Zeit mit der Familie und gut ist.
Ja, absolut.
Und wenn er wieder returnt, dann allein dadurch, dass er so lange weg war, dann hat er schon wieder Momentum.
Also. Ja, natürlich, weil man ihn vermisst. Und wenn er dann irgendwann auftaucht, vielleicht auch zu einem Rumble oder sonst irgendwie was, dann sagen die Leute wieder, ach ja, ey, cool, so, ne? Und das ist eben genau das.
Er hat sich schon wirklich gut gemacht, also von der Three-Man-Band zu dem, was er jetzt ist. Das ist schon ein guter Karriereaufstieg
gewesen. Ja, ich hatte das ja auch über Cody gesagt, ne? Manchmal müssen Leute halt einfach eine Liga verlassen, Das ist einfach so. Manchmal müssen Leute einfach eine Liga verlassen, um selber nochmal an sich zu feilen. Und Drew hat es ja auch getan. Ich meine überhaupt, dass er diese Masse an Muskulatur zugelegt hat, dass er den anderen Look gemacht hat, dass er wieder nach Hause gegangen ist und da erstmal gegen alle angetreten ist, die alle mindestens einen Kopf kleiner waren als er. So, weil er da der absolute Megastar war. So, er war einfach deutlich breiter als die ganzen anderen Leute da in Schottland, viel größer. Wer das gesehen hat, wie er da in den Ring wieder zurückkam, die Crowd ist explodiert, ja, aber er war halt einfach auch deutlich größer als alle anderen da, das war so krass, dass er da einfach voll der Giant ist und sowas, und das war halt einfach gut für ihn, und dann TNA hat ihm, also Impact hat ihm da tatsächlich auch ganz gut getan, dass man ihm da halt einfach ein bisschen anderes, ein anderes Standing gegeben hat, und das war bei Cody doch genauso, der dann durch Ring of Honor getourt ist und durch New Japan und einfach geguckt hat, was funktioniert nicht und wo findet man sich. Und wenn man sich gefunden hat, dann geht man halt wieder zurück zur WWE und kann halt sagen, yo, ich bin jetzt was, und die Leute gucken einen an und sagen, yo, du bist jetzt ein Star. Das ist okay. So.
Definitiv, definitiv. Aber er hat schon relativ brutal viel Muskeln aufgebaut. Das muss man, also wenn man zurückdenkt, wie er sein erster Run in der WWE, ja. Ja. Und dann, wie er zurückgekommen ist.
Natürlich.
Also, das Beefy, I like it.
Absolut. Also, ja. Der hat auf jeden Fall Muskelmasse aufgebaut.
Ja. Aber auch nicht zu viel, finde ich. Es war schon massiv, aber nicht so, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein bisschen too much. Nee, das war einfach auch auf seine Größe einfach richtig verteilt, das ganze Ding. Das war einfach gut. Das Gegenteil hat ja Gunther gemacht. Der war ja vorher so, kann man ja sagen, Moppelchen. Und hat dann richtig gut abgeworfen und sieht es einfach ein richtig guter, glaubhafter Athlet.
Gunther war der Kampfkoloss.
Ja. Beefcake. Ja. Das war noch brutaler in der WXW-Zeit, wo er noch Big Van Walter war.
Mukaid Kiddin sagt, finde Gunther mittlerweile ein bisschen zu dünn. Ja, lass ihn mal noch ein bisschen ins Gym, dann wird das
ja, schon. Ja, ich denke, wenn er es schafft, diese Masse abzubauen, schafft das wieder richtig gute Muskelmasse auch wieder ranzubauen. Was ich, glaube ich, bei Gunther definitiv nicht sehe, ist, dass da irgendwelche Mittelchen am Start sind. Das sieht mir zu natural aus, ja. Dass das ist. Und deswegen dauert das auch einfach ein bisschen länger.
Absolut. Und,
ja.
Ich denke, Gunther müsste auch ein bisschen Gier haben. Wenn er sich so, was weiß ich, um die Handgelenke was macht oder Ellenbodenschutz dann nimmt, dann wirkt das, glaube ich, auch ganz anders bei ihm.
Ja.
Er ist jetzt quasi wirklich nur Stiefel und Hose.
Ja.
Ja, so Kneepads vielleicht oder so Handschuhe würden ihm vielleicht nicht schlecht stehen.
Ja, ich denke, das würde auch was ausmachen.
Ja, und vor allen Dingen der Punkt ist,
durch den Kopf gehen lassen.
Der Punkt ist ja, wie du ja gerade richtig gesagt hast, er macht das offensichtlich alles natural, ne? Und da musst du schon eine Menge Proteinjoghurt essen, damit du erstmal auf die Masse kommst. Das ist nun mal einfach so.
Natürlich.
Ja.
Definitiv. So, haben wir noch irgendwas Interessantes hier im Chat? Endeavia soll viel von Triple H Booking halten und die
Resonanz. Da gehen wir gleich bei Raw drauf ein. Ja, also Gunther gewinnt mit einer Powerbomb von Sheamus auf Drew und pinnt dann in 16 Minuten 37 und ist weiterhin your Intercontinental Champion.
Ja. Genau. Wir müssen den Gürtel nochmal endlich neu machen.
Ja.
Der sieht nach wie vor scheiße aus.
Der sieht immer noch kacke aus, ja.
Ja, der sieht im Vergleich zu den anderen echt nicht so gut aus. Kurz dazwischen, wir sind weiterhin, also ich habe ja immer die Zuschauer im Blick, wir sind relativ stabil, immer zwischen 35 und 41 Zuschauern.
Das lieb.
Richtig geil.
Super
geil. Danke.
Ja. Und wir kommen zum nächsten Match. Und während dieses Matches werde ich mich mal kurz ausklinken, weil ich nämlich noch vergessen hatte. Ich wollte ja nochmal die Actionfigur holen, um euch mal zu zeigen, wie der Intercontinental Champion aussieht. Aber wir kommen zum nächsten Match vorerst, nämlich zum Raw Women's Championship. Und da hatten wir zwei besondere Intros, nämlich einmal die tanzenden Askas und die tanzenden Mini-Bel-Airs und Conway. Da gab es irgendwas Besonderes wegen des Mädels, richtig?
Ja, das kleine Mädel, was mit ihr in der Mitte da rumgetanzt hat, das hat Triple H hat auf der Pressekonferenz danach erzählt, dass die Kleine Tage zuvor ihre Mutter verloren hatte, durch Krankheit oder so. Das ist natürlich ja, gibt man ihr ein gutes Feeling.
Also was ich ja, es soll anscheinend direkt einen Tag vor WrestleMania passiert sein. Und da ist natürlich dieses, und vor allem was ich auch richtig eigentlich bemerkenswert finde, ist, dass die Kleine das auch wirklich immens gut weggesteckt. Also man hat da, das war schon ein besonderer Moment. Also vor allem, wenn man im Nachhinein erfährt, was da passiert ist, das war schon, ja, war eigentlich auch so ein noch größerer Feel-Good-Moment, als wir bei Tag 1 die Make-A-Wish-Kids bei John Cena. Das war hier noch ein bisschen größer und noch ein bisschen mehr Feel-Good jetzt mit dem Kontext. Und ja, fand ich eine richtig schöne Geste auch.
Ich hab tatsächlich erst gedacht, das sei vielleicht die Tochter oder so von Bianca, weil sie hat ja mit Montes auch Kinder. Aber nee. Doch schon ein bisschen spezieller.
Kann ja sein, dass eine von denen das war.
Das kann auch sein, ja. Denk mal dran damals, ne, als Shane mit seinen Söhnen tanzend rauskam.
Oh Gott. Erinnere mich nicht an Shane, da kommen wir noch zu.
Ja, aber Mathis, lass mich raten, dieses Match wurde natürlich gebucht von Tyson Kidd.
Richtig. So. Dieses Match wurde gebucht von Tyson Kidd. Und ja, wie fandet ihr es?
Ja, war schon ein ziemlich gutes Match, muss ich sagen. Nur natürlich wieder falscher Sieger, eindeutig falscher Sieger. Belanka behält ihren Titel, ist jetzt immer noch Champion. Es nervt, die Frau nervt mich einfach. Ich finde sie sowas von unsympathisch. Und ich finde auch, dass ihre Zeit als Champion vorbei ist. Bestes Beispiel war, als sie gegen Alexa Bliss ran musste vor einiger Zeit, ja, wo sie auf die Stufen gedonnert hat und du hörst wirklich die Hälfte vom Publikum, one more time, one more time. Die Fans sind auch angepisst von ihr, die haben auch keinen Bock mehr auf Belanka, deswegen wundert es mich halt, dass ihr hier tatsächlich den Sieg gegeben habt. Nichtsdestotrotz war es ein gutes Match. Ich meine, Asuka macht immer gute Matches. Ich glaube, sie hat noch nie ein richtig beschissenes Match da gehabt. Aber
doch. Ja? Bei kann man auch auf dem WWE-Network bestimmt sehen. Aber das war nicht ihre Schuld. Das war ein Match gegen Eva Marie.
Ach, ja!
Bei so einem NXT.
Ja, versuch mal ein Match aufzubauen mit einer Straßenlaterne. Also.
Das war bei so einem NXT von einem WWE-Pay-Per-View. Fan-Access irgendwie, da war so ein Ring und dann haben grauenvoll.
What the fuck? Ah, da ist der Belt.
Ja, eindeutig. Das ist Gunthers Belt.
Ja, Gärtner schreibt es auch gerade, Bianca nervt, Asuka finde ich langweilig. Dadurch hat mich das Match nicht... Also Asuka finde ich nicht langweilig. Also der hätte man definitiv hier eigentlich den Shot, den Belt geben müssen. Ich bin auch der Meinung, dass Bianca Belair jetzt schon auch zu lange Champ ist und einfach kein Standing mehr hat bei der Crowd. Die Crowd will eine andere Championess. Das hat man ja dann, da kommen wir dann auch noch dazu zu sprechen, vielleicht bei Raw schon angeteasert, was da vielleicht passieren könnte. Aber ja, hier hat sie einfach noch einmal den Sieg davongetragen. Match fand ich an sich okay. Aber auch bin ich hierbei erkennen, dass es definitiv die falsche Siegerin war.
Ja, und Asuka soll ja, glaube ich, sogar auch noch irgendwie auf Twitter oder so gepostet haben, dass sie ein bisschen enttäuscht war oder so. Und jetzt gibt ja wohl so einen Asuka-Fanclub im Netz, der jetzt irgendwie geschrieben hat, sie wollen jetzt das WWE-Network und hier die Twitter-Seiten und so fluten, um Chaos zu stiften, damit Asuka nicht immer so scheiße eingesetzt
wird. Ja, geil, wenn drei Leute so denken, so wir können das Internet stürzen.
Ich glaube, da sind ein paar mehr in der Gruppe tatsächlich.
Dann 300, aber ja. Am besten, die machen noch irgendwo eine Petition auf einer dieser unzähligen Petitionsseiten.
Ja. Oh, ja.
Bestimmt.
Ja.
What's a petition?
Ja, ich meine, seien wir ehrlich, ne, die Storyline war kacke. Also die war einfach langweilig gebuckt, da stimmte nichts im Aufbau. Es war immer nur, Asuka grinst sie irgendwie komisch an, versucht sie anzuspucken irgendwie, dann verprügeln sie mal Chelsea Green und Carmella zusammen. Ja, und am Schluss gibt es einen High-Kick gegen Belanka und das war's. Und dann gewinnt Belanka so hier bei dem Match. Ne? Ich fand das Match auch tatsächlich nicht so toll. Also es war okay, aber nichts im Vergleich zu zum Beispiel Charlotte und Rhea. Also das ist einfach in meinen Augen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und man merkte auch irgendwie, die Crowd steht auch nicht mehr so komplett hinter Belanka. Das war mal eine Zeit lang komplett anders. Es war jetzt natürlich nicht so krass wie hier bei Alexa, wo sie alle One More Time geschrien haben, als sie da auf die Treppe gerammt hat. Aber als sie dann mit dem KOD gewonnen hat, da war das Publikum auch eher so, okay, Match war ja ganz gut, aber irgendwie hätte ich doch lieber Asuka gesehen. Und vielleicht ist es auch so, vielleicht hat Belanka den Titel mittlerweile zu lange.
Ja, WWE entscheidet solche Dinge ja auch immer, bei Dingen, die wir gar nicht so mitkriegen, weil sie nicht irgendwie im Live-TV sind, was weiß ich, repräsentieren der Company und so. Und da scheint sie sicherlich nicht nur wegen ihrer Hautfarbe.
Ja, Marc Beversdorf ganz kurz schreibt hier, einerseits wünscht man sich lange Titelregentschaften, andererseits gibt es wohl Dissonanzen darüber, wann diese enden sollen, ein Dilemma. Ja, natürlich. Und das ist auch nicht immer einfach, bin ich ganz ehrlich so. Das ist natürlich immer eine Gratwanderung, hundertprozentig. Ja, weil ich bin auch ein absoluter Fan von langen Regentschaften, nur das Problem wird halt irgendwann, wann ist der Punkt, wo es kippt? Ja, und wann werden Titelregentschaften langweilig? Wann wird es stale? Wann passiert mit dem Charakter nichts mehr? Also es ist ja auch teilweise so gewesen, was weiß ich, Shinsuke Nakamura hat den Intercontinental-Titel auch fast ein Jahr mal gehalten oder so und man wusste es nicht. Ja, das heißt also, man musste wirklich überlegen, wer ist eigentlich gerade Champion? Und das kann nicht sein. Wenn sowas irgendwie passiert, dann ist das halt Mist. So, das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, manchmal weiß man zwar, wer Champion ist, man weiß, Bianca ist der Champ oder die Champ, aber da entwickelt sich nichts mehr. Das ist einfach, sie entwickelt sich nicht mehr weiter. Das ist jetzt seit einem Jahr dasselbe. Es ist immer nur, na, Girl, da kommt einfach nichts mehr.
Wir können ja einfach das beste Beispiel nehmen, wie eine gute und lange Titelregentschaft aussehen kann. Gunther. Der hat einfach das Credo, der Ring ist heilig, er hat den Auftrag mit Imperium, er will den Sport wieder ehrenhaft machen. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert und deswegen ist auch seine gesamte Regentschaft mit dem Intercontinental-Titel, der auch perfekt zu ihm passt, einfach glaubwürdig und man fiebert ja auch weiterhin mit, dass er ihn behält. Also er ist ja allerspätestens seit dem nach dem Royal Rumble, wo er einfach eine Mörderleistung gebracht hat, auch bei den Fans endgültig over, wie ich finde. Und das ist, finde ich, ein gutes Beispiel, wie eine lange Regentschaft glaubhaft und sinnvoll aufgebaut wurde.
Ja, absolut. Und sie ist noch kein Jahr lang, ne? Muss man halt auch sagen.
Ja, ja, und das gilt auch definitiv bis zu einem gewissen Grad für Romans Regentschaft. Definitiv.
Ja, schreibt Mugat Kilic hier nochmal, das gilt auch für Romans Regentschaft, habe Angst, dass er auch irgendwann Heat bekommt, wobei er damit gut umgehen könnte. Ja, hier war es zum Beispiel jetzt ja auch das Problem, aber da kommen wir dann gleich beim Main Event noch zu. Aber vorher kommt erstmal einer der beiden Co-Main-Events, nämlich Snoopy the Dogg kündigt für Miss an. Ja, es gibt für dich noch einen neuen Gegner. Und zwar, here comes the money, oh. Talk, money. Und dann stand Miss da schon und sagte, ihr erinnert euch schon noch, dass das letzte Mal, als ich gegen Shane angetreten bin, ich der Face war, oder? So, und jetzt auf einmal bin ich hier der Heel in dieser Scheißnummer. So, er war immer der Best in the World, warum bejubelt ihr ihn jetzt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Vor allen Dingen gab es dabei, in der alten Fehde gab es eins der geilsten Segmente bei der Hall of Fame, wo The Miz nämlich Face war und Shane Heel. Und The Miz die ganze Zeit von der Crowd bejubelt wurde mit Maryse zusammen. Alles, was sie gemacht haben, wurde bejubelt. Und immer dann haben sie zu Shane geschaltet mit seiner Frau und wurde immer ausgebuht. Das war der Oberhammer. Also das war richtig geil. Und dann kam Shane und gibt ihm ein paar Punches in die Magenkuhle und dann sehr nice the money.
Dann war es vorbei. Dann wurde aus Shane O'Mac, wie es Andy jetzt hier im Chat so schreibt, dann wurde aus Shane O'Mac Shane O'Crack.
Ja.
Wahrscheinlich in seiner eigenen Schweißlache ausgerutscht, ja. Weil es ja war ein verdammt langer Weg vom Entrance, den zum Ring runter. Da hat er ja bestimmt schon geschwitzt und da muss ja noch ein paar Punches machen, war richtig am Schwitzen und dann rutscht er da aus in seinem eigenen.
Oder dachte sich einfach so, was mein Vater kann, das kann ich auch.
Ja, oder er hat besser einfach auf sein Team gehört. Drip, drip, sweat, sweat, water, water. Ja. Ne? Also das war
auf jeden Fall war da etwas, was nicht passieren hätte sollen, denn Shane hat sich wirklich verletzt.
Ja.
Aber,
also ich müsste lügen, aber ich hatte ein gewisses Grad an Schadenfreude. Wobei, ich muss ja dazu sagen, dass das war, dass ich habe das ja geskippt, weil als das Theme von Shane kam, habe ich gedacht, oh nee, skip. Ich habe keinen Bock, diesen zu sehen. Und dann aber in der Vorbesprechung habt ihr gesagt, Alter, du musst das ansehen. Du musst das zurückgehen. Und dann ist so.
Ja. Mathis wollte es ja erst nicht gucken, aber wir haben ihm gesagt, guck es dir bitte an. Und er hat den Kevin Nash gemacht, he tore a squad. Und dann war es leider vorbei. Ja, offensichtlich ist die Sehne des Oberschenkels abgerissen. Und dann gab es dann erstmal, ja.
So. Aber ja, und gut gelöst, definitiv. Vor allem, wie dann schnell agiert wurde mit Miz und Snoop Dogg. Denn ja, Miz war ein bisschen, hat es schnell geschnallt, hatte ein bisschen Zeit gewonnen und dann war es, glaube ich, so, dass er zu Snoop Dogg schnell gesagt hat, punch me.
Ja, also Snoop kam rein, hat das wohl gemerkt, irgendwie ist dann auf ihn losgegangen und Miz hat dann natürlich auch sofort mitgespielt, also Props an Snoop und Miz. Und das war übrigens eine der witzigen Sachen noch bei Raw, dass The Miz sich darüber noch aufgeregt hat. Aber da können wir dann später dann tatsächlich auch nochmal drauf eingehen. Ja, das Match gewinnt dann Snoop, also das Match. Ja, Snoop zeigt dann People's Elbow, der nicht besonders toll aussieht und pinnt dann The Miz und das war's.
Ja, gut gerettet.
Ja, dann müssen wir.
Das ganze Segment ist dadurch gerettet worden, weil ganz ehrlich, kein Mensch hat doch mehr Bock auf Shane McMahon jetzt.
Ja.
Dann muss in dem Moment, wo er da oben an der Bühne stand, dachte ich auch nur, scheiße, da habe ich jetzt sowas von überhaupt keinen Bock mehr, den alten schwitzenden Sack nochmal im Ring zu sehen und dann bricht er sich die Haxen und das war für mich das Größte. Match of the Year.
Ja, aber kommen die Leute, sind ausgerastet, als seine Mucke kam. Der zieht noch ein bisschen. Tun sie
immer bei einigen Dingern, aber trotzdem.
Der zieht definitiv was, aber was anderes.
Ja. Ja. Ja, der zieht hinterher was mit Snoop backstage. So, ja gut, dann müssen sie ein bisschen stallen, weil das hat jetzt natürlich alles nicht so geklappt. Dann kriegen wir irgendwie eine Zusammenfassung, weil irgendwie der Vater's Exorzist? Nee, wie hieß der Film?
Ich The, Pope's schon wieder... Exorcist.
The Pope's Exorcist. Der Pope's Exorzist.
Mit ja, Russell Crowe.
War ich ja gar nicht so weit daneben. Ja, und dann wird hier irgendwie gesagt, Edge, you never did. Und Finn Balor, du bist ja auch eigentlich nicht mehr relevant. Du bist ja die Nummer 4 im Judgment Day. Aber wir machen trotzdem einen epischen Trailer für euch beide. Und Thorsten, bei deiner Kamera steht, Akku ist erschöpft.
Nein.
Das doch. Doch.
Oh, Akku ist erschöpft hier bei Thorsten. Ja. Da habe ich das Testbild. Der Oberhammer hier.
Ja, ich muss die Kamera laden. Das ist halt keine so billige Webcam.
Nur live, liebe Fans. Nur live.
Ja, das kriegen wir schon noch hin.
Das bei 42 Zuschauern.
in 5 Minuten mal zu fixen.
Ach, klatsch dein Avatar.
Achso, ich wollte übrigens noch, genau, klatsch mal mein Avatar drauf. Ich wollte übrigens noch sagen, der Elbow von Snoop sah besser aus als der Big Splash bei AEW damals, ja?
Ja gut, okay, das stimmt. So. Ich nehme dich jetzt erstmal mit dem Rahmen raus. So, ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, dann kommt Edge zum Ring. Mit Slayer.
Slayer.
Und
das war geil. Das war cool.
Ja, ihr ganzen Slayer-Marks immer. So, und dann, es war natürlich nicht Raining Blood, also war es nicht cool genug. So, und ach, dann...
Komm, das hat schon gepasst, das hier. Ach, sie haben aber auch nicht Seasons in the Abyss gespielt, das finde ich jetzt aber doof.
Da fehlt aber auch Gangrel. Also, ja, tut mir leid, aber Brute Edge war es für mich nicht.
Nee, aber da wurde ja auch im Vorfeld irgendwas gesagt, dass
Karoshida Edge war es.
Ja.
Mit dem ne, Glitzerkopf.
Ja, mit dem Polen-Bootleg-Skeletor-Kopf.
Ja.
Und ja.
Und dann... die Flügel nicht vergessen.
Ja, das war so shitty.
Das war ein bisschen.
Fandst du? Naja, nein. Gut. Aber nichtsdestotrotz macht er halt den Lordi, ist auch okay. So, und dann kommt er da die Rampe runter, ja, und dann nimmt er das, und das Publikum guckt so, hä? Und dann nimmt er die Maske ab und dann kommt sein eigentliches Theme und dann gibt's den Pop. Das war gut. Naja.
Was dachten die Leute? Dachten die kurz, MJF ist unter der Maske oder was?
Nein, die haben einfach nur sich gewunden. Die wussten schon, dass es Edge ist. Die haben sich nur, weil es stand ja auch groß dran, Brute Edge. Aber die Leute haben halt gedacht so, hä, was ist denn das jetzt für ein Theme? Da waren sie halt überhaupt nicht drauf vorbereitet. Und für die, wahrscheinlich nicht für die gesamte Crowd da, ne, ist Slayer dann erstmal auch nix, weil sie sich einfach nicht an den Song gewöhnt haben. Das ist halt genau das Ding. So. Ich habe kein Problem mit Slayer, so. Wir würden die auch auf Wacken gucken, etc., so, ne, das ist ja nun mal klar, aber was ist mit allen anderen, so, die Leute, die da sitzen und sich den Lil Uzi da angucken oder Bad Bunny oder keine Ahnung, die sitzen dann meistens nicht gleichzeitig da und sagen, yes, Bad Bunny und yes, Slayer.
Nee.
Doch.
Die Schnittmenge da ist ein bisschen kleiner.
Ja, ein bisschen kleiner, ja, genau.
Ja. Raus.
Ja. Ist er doch schon, ich habe ihn doch schon rausgetan.
Ja, dann ganz raus.
Ach so. Ja. Kannst du mal bitte das Testbild entfernen?
Ja. This is a test. And Albert. So, und dann kommt kurz danach kommt Bella raus. Und das fand ich ein bisschen komisch, weil sein Theme ging los und er saß schon im Entrance. Sonst wartet er doch immer erstmal, bis das alles irgendwie läuft und keine Ahnung, dass er dann irgendwie rauskommt. Diesmal sah man ihn sofort, dann auch mit so einem Wackenhelm da, den er dann aufhatte mit den Spikes. Ja. Aber die alte, die Face-Theme, ne?
Ja, der Demon.
Demon-Face-Theme. Und das Publikum ist auch total drauf abgegangen. Und das Match. Also erstmal natürlich Hell in a Cell-Käfig, nicht mehr in Rot.
Zum Glück. Fand ich absolut großartig.
Ja, sieht also nicht mehr aus wie das Mattel-Spielzeug, sondern jetzt wieder wie ein tatsächliches Hell in a Cell. Und es geht eigentlich ganz gut los, obwohl man irgendwie merkwürdigerweise wieder irgendwelche Stühle in Rot und Stühle in Lila hat, weil Edge kann offensichtlich nicht die Stühle in Lila aufheben und Bella nicht die Stühle in Rot oder Candlesticks oder wie auch immer. I don't know. Ich habe es nicht so ganz gepeilt, warum sie das in den Farben gemacht haben, aber gut.
Das war schon too much. Einfach da war irgendwie schon so, okay, es irgendwie, ja, man hat zwar Finn Bella mit dem Judgment Day und da ist ja generell so diese farbliche Komponente, das Violett-Lila und Edge ist halt gerne im roten Gear unterwegs, aber warum, dass man das hier wirklich für die, jetzt nicht böse gemeint, Oberdullis auch noch mit den Waffen kennzeichnen musste, da ging das schon irgendwie los, dass ich dachte so, okay, komisch.
Ja. Weißt du, was witzig ist?
Die Tische und die Leitern nicht auch noch angemalt.
Das ist richtig.
Und die Hälfte der Candlesticks, die Edge nachher sowieso noch unterm Ring rausholt, waren ja auch normal.
Es ist witzig, wenn Vince McMahon hier in den Thread schreibt, wird er unten bei den Avataren als Bret Hart angezeigt.
Das ist nett. Ja, das ist geil. Ja, absolut. Ja. Ja, also ich muss sagen, es startete gut. Es ging los und ich dachte mir, okay, das wird eine Materialschlacht. Cool. Hatten wir noch nicht das Wochenende? Gib ihm.
Ja. So, und dann irgendwann kommt es leider zu dem Misslungen. Also erstmal gab es da noch einen Spot mit dem Coup de Gras. Nee, das war, glaube ich, später. Ne? Der Coup de Gras war später. Also der Spot mit der Leiter, wann war der?
Der Spot mit der Leiter, der. Also es gab zuerst den Spot mit den zwei Candlesticks, wo er quasi, wo
er in die eckige Hand hat, ja.
Genau. Dann gab es den Spot mit dem Tisch, wo dann Edge quasi auch noch dem Kameramann get out of the way gesagt hat. Und ja. Ich glaube, nach dem Spot mit dem Tisch, beziehungsweise wo dann Finn Bella Edge mit Stühlen beworfen hat, und also danach kam dann jener eine Leiterspot.
Ja. Und bei diesem Leiterspot kriegt Finn die Kante ziemlich hart ins Gesicht und dann blutet Edge. Er. Was?
Er hat die Edge ziemlich ins Gesicht.
Ja. So, und.
This is stupid.
Ja. Und dann fing er an zu bluten und das Blut tropfte halt runter. Und ja, mag auch sein, dass er da einen heftigeren Cut hatte. Aber sorry, Leute, es ist beschissen, wenn man es dann unterbricht. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, und ich habe es auch im Livecast gesagt, es ist scheiße bei AEW, wenn man es jede Woche sieht und wenn Jon Moxley blutet wie ein abgestochenes Schwein, jede verfickte Woche. Das nervt einfach nur. Es ist anstrengend, es ist dumm und du immunisierst dein Publikum. Ja, weil sie dann irgendwann sagen, es ist nichts Besonderes mehr. Aber das ist jetzt wieder das andere Extrem. Sobald jemand blutet, muss dann die Ärztin reinkommen, um ihn zu klammern, damit dann, während dann Edge irgendwie improvisieren muss, 25 Kendo-Sticks in den Ring wirft, irgendwie wütend rumguckt und keine Ahnung. Es ist ein scheiß Hell in a Cell. Wenn er blutet und nicht bewusstlos wird, dann blutet er halt. That's life. Alter, wir haben Eddie Guerrero halb ausbluten sehen gegen JBL, Leute. Da sind wir hier beim Leibe nicht gewesen. Sonst hätte man es nicht mit einem kurzen Klammern hinkriegen können. Tut mir leid, das ist einfach Bullshit. Und es ist ein Hell in a Cell. Da gehört sowas eben auch mal dazu. Mann, der Undertaker gegen Lesnar 2002, der Undertaker hat Blut nicht getropft, sondern gegossen. So. Das ist einfach Kacke. Es ist Kacke, wenn das so läuft. Und das Publikum saß dann auch irgendwie da und dachte sich, ja, was soll das jetzt irgendwie, bla. Und das hat das Match komplett zerstört. Danach war ich komplett raus, bin ich ganz ehrlich. Es hat
komplett den Fluss aus dem Match genommen. Es war quasi unterbrochen, wirklich komplett Cut unterbrochen. Auch wenn Edge versucht hat, ein bisschen zu überbrücken, indem er die Waffen da auch sammelt. Aber das war einfach nicht gut.
Ja.
Da hätte man es lieber machen können, dass Bella ihm, was weiß ich, nochmal irgendwie einen wegtritt und den Tisch dann raufpackt und noch einen Stunt macht und sich dann rausrollt und verarzen lässt ganz schnell. Wenn er ja eh nur kurz geklammert wird und fertig.
Ja.
Ja, und vor allem, man hat ja dann trotzdem gesehen, dass Bella den Ring voll geblutet hat bis zum Gedächtnis. Man hat ja auch über das, das ist ja das Nächste. Er hat zwar den Cut bekommen, aber er hatte ja wirklich Zentimeter dickes Facepaint. Da hat man ja nicht einmal ansatzweise das Blut gesehen. Und das Blut, was von der Stirn getropft ist, das hat man sowieso am Ringboden gesehen, auch wenn er geklammert wurde. Wenn das die WWE nicht mag, dass man Blut sieht, dann hätte man es doch auch oldschool so drehen können, dass man auf Schwarz-Weiß umschaltet. Ja. Wäre doch auch eine Möglichkeit.
Geht es nicht eher darum, dafür zu sorgen, dass er von dem Blut selber nicht behindert wird?
Ja, aber da kann man, also es ist nicht böse, aber da kann er sich doch etwas wegwischen. Da hat man doch sicherlich unter dem Ring ein Handtuch oder so, wo er, wenn da ein Spot ist, er schnell runtergreifen kann und sich das wegwischen kann, grob.
Eben.
Alles Möglichkeiten, die besser gewesen wären als, ja, Edge haut mal 30 Milliarden Candlesticks rein, schaut komisch und ja. Man merkt als Zuseher vor dem Fernseher, die Crowd wird lahm, die Crowd wird still und die Crowd schaut vor allem nicht auf Edge, sondern sie schaut woanders hin, wo die Kamera aber nicht hingeht und wo man dann weiß, okay, jetzt ist hier irgendwas schiefgegangen, aber man hat keine Ahnung, was schiefgegangen ist. Das kann man dann erst einen Tag später bei News dann lesen.
Details, es ist halt, ich meine, haben wir die Liste da gesehen, ja, das ist ja jetzt mal leider ein kleiner Riss. Das ist ja okay, das ist jetzt leider schief gelaufen. Was soll man machen? Soll man das Match abbrechen? Soll man sagen, okay, verloren?
Meinetwegen, ganz ehrlich, meinetwegen, dann lieber das. Oder on the fly, Spear, Ende.
Ja, okay, gut. Das würde ich noch gefallen lassen. Aber ich denke mal, dass es heute einfach die Leute untersucht werden. Und er wird halt gesagt, ja, okay, kannst du quasi weitermachen. Das macht
man nicht mehr ganz so gut. Ja, dafür sind doch auch die Referees etc. da, Mann. Das ist doch eben... Doch, ich kann dich hören.
Ja.
Okay.
Ich höre dich auch.
Sag nochmal.
Du bist fast stumm, werde ich hier geschrieben. Hallo, hallo? Ich höre euch auch. Ich habe auch wieder ein Echo irgendwie, aber Thorsten ist kaum zu hören. Kannst du mal kurz gucken?
Nee, ich bin, du bist da.
Ja.
Wir hören dich alle hier.
Schreibt auch nur einer oder mehr?
Nee, zwei schon. Jetzt geht's wieder.
Okay.
Wir hören ihn nicht. Okay, ja, besser. Gut. Ja, okay. Ich sage mal kurz, also ich habe einfach gerade nur gesagt, dass ich es gut finde, dass die Ringrichter, die Ringrichterin in dem Fall erkundigt und dann halt, wenn sie sagt, okay, es ist zwar eine Verletzung, aber du kannst doch weitermachen, dann macht halt weiter. Und in dem Moment haben sie vielleicht festgestellt, die Verletzung ist einfach zu heftig, wir müssen was anderes machen. Da gebe ich Gordon recht, dann sollte man vielleicht schnell das Match abbrechen oder einfach sagen, ja, kann man sowas machen, gewonnen wegen...
TKO! Natürlich, TKO, ja. Klar, ja wegen Total KO, natürlich, absolut. Wenn der Referee entscheidet, er kann nicht mehr weitermachen, das war's, dann wäre das ja auch eine sinnvolle Sache. So. Dann kann auch Bella sich da auch hinlegen und dann da liegen und die Leute sagen, oh krass, Alter, blutet heftig, oh ja, der konnte nicht mehr weitermachen. Ja, Edge hat wirklich den Dämonen rausgeholt, ja, oh, oder den Teufel, hat er ja auch angekündigt. Alles besser, als jemanden da zu haben, der dir Vaseline draufschmiert, dich klammert, damit du dann das Match weitermachst, um es dann trotzdem zu verlieren?
Hm. Ja, stimmt ja. Wohl. War definitiv keine gute Lösung. Aber ja, also ich denke auch, dass da vielleicht die WWE einfach auch den vorsichtigsten Weg gegangen ist. Sehr zum Schaden des Matches, weil danach ging das Match einfach bergab. Danach war einfach alles, was danach passiert ist, war irgendwie... nicht mehr glaubhaft, es war auch nicht mehr rund, da war einfach irgendwie holprig und auch das Ende war irgendwie so, ja, jetzt ist es halt fertig. Ich fand das leider echt nicht gut. Und ja, jetzt wieder mal das klassische Quiz, bevor ich euch dann die Meinung, bevor ihr das was zum Match sagen könnt, wer glaubt ihr war der Producer, wer hat dieses Match gebookt?
Hier hätte ich tatsächlich eher Abyss gesagt, aber der war ja jetzt schon.
Der war schon, ja.
Dann jetzt Gregory Helms?
Nope.
Adam Pearce?
Nope. Es war tatsächlich Jamie Noble.
Oh, okay.
Ja.
Ja.
Schade, ich habe mich eigentlich sehr auf dieses Hell in a Cell gefreut.
Ja. Ja, Mukaid Killen schreibt jetzt hier noch, dann wäre die Crowd richtig stinkig gewesen. Ja, mag ja sein, dass die Crowd dann richtig stinkig gewesen wäre, wenn es ein abruptes Ende kommt. Aber die Crowd war auch nicht mehr drin, nachdem das Match dann irgendwie die gesamte Zeit da rausgesendet. Vor allen Dingen, du hörtest dann schon irgendwelche Bullshit-Chants etc., Mann. Das hat man in der Vergangenheit auch nie gemacht. Es ist halt einfach Quark. So, dass natürlich jemand drauf gucken muss, okay, klar kann ich alles verstehen, aber da muss man es besser machen, man muss es anders machen. Mann, die beiden sind Profis. Machen das seit Jahren. Da muss man dann einfach irgendeine andere Lösung für finden. So. Und dann muss man eben gucken, wie man es irgendwie regelt. Wie Matt es schon gesagt hatte, irgendwie, dann macht man halt noch einen Spot oder wie Ken gesagt hat, so irgendwas mit dem Tisch oder sonst irgendwie was. Man hätte ja auch erstmal irgendwas machen können, dass Edge erstmal durch irgendeinen aufgestellten Tisch geht oder sonst was, irgendeine Aktion abbekommt, bei der er erstmal auf dem Boden liegt und Finn Bálor geht dann von sich aus zum Arzt. Wäre ja auch vollkommen in Ordnung gewesen, weil das seinen Heel-Charakter unterstrichen hätte. Passt natürlich schwerlich zum Demon, aber es passt auch überhaupt nicht zum Demon, da zu sitzen, ja, komm, lass mich mal klammern, ja, nee, ist okay.
Das Gesamte war einfach leider ein bisschen unglücklich.
Ja.
Alles. Es ist schade, dass es passiert ist, aber man hatte anscheinend, Triple H hatte dann, glaube ich, in der Pressekonferenz gesagt, dass es Finn wieder halbwegs gut geht. Also, dass da es anscheinend
nicht zu irgendwelchen ärgeren Schäden gekommen ist. Also ja, es ist leider ein unglücklicher Spot. Es wurde vielleicht falsch entschieden. Ich gehe auch d'accord, dass ein komplett abruptes Ende sicherlich nicht das Beste gewesen wäre, aber es wäre trotzdem besser gewesen, eben wie du richtig gesagt hast, Gordon. Es war der Demon.
Ja.
Es war nicht Finn Balor, es war der Demon Finn Balor. Und den holt Finn Balor nur alle heiligen Zeiten raus. Und wenn der rauskommt, dann ist einfach Achterbahn. Dann geht es über Tische und Bänke, dann ist einfach, dann ist Polen offen. Und dann sollte eigentlich sowas nicht sein. Dann sollte vielleicht kurz ein Ass schauen, kurz drüber checken. Ja, blutet zwar, aber passt. Aber ja.
Ich finde die Idee von Ben Violence hier noch gut. Snoop Dogg hätte was improvisieren können.
Ja, absolut, ja. Ganz
hey, hey, yo. So fresh, yo.
Ja. Ey, Finn Balor, hier, nimm mal einen Zug. Das bringt dich wieder auf Tour.
Ja.
Habe ich schon was von meinem neuen Energy Drink erzählt? Ich habe auch einen.
Kommt KLS noch mal rein. So, ja, also am Schluss gewinnt auf jeden Fall Edge mit dem Concerto. Ja,
ja.
Dass es hier dann nochmal gab. Was ja da auch okay gewesen wäre, ist zum Beispiel, was weiß ich, er blutet, Spear, Concerto, Blut läuft aus seiner Wunde, alle, oh krass, er hat ihn beim Concerto auch noch richtig kaputt gemacht. Dann kommt sofort die Ärztin in den Ring, klammert ihn, fertig. Ich glaube, da wäre das Publikum auch irgendwie hinter gewesen. Also mehr als hinter dem Quatsch. Naja, ist blöd gelaufen, kann man nicht ändern. Jetzt ist es, wie es ist. 18 Minuten 11 hat das Ganze gedauert, dann hat Edge gewonnen. Dann sind wir backstage bei Kayla Braxton und das wirkte alles sehr improvisiert. Man hat einfach Bianca Belair nochmal hervorgeholt, weil ich habe das Gefühl gehabt, da sind einige Sachen nicht so gelaufen, wie sie sollten. Und Edge und Finn Balor konnten ihr Match auch nicht länger strecken wegen der Verletzung. Also musste man ein bisschen Zeit überbrücken und deswegen steht jetzt Kayla Braxton da mit Bianca Belair. Ja, und die hält dann so eine Durchschnitts-Billig-Promo. Ja, ist alles so super und ich respektiere Asuka, aber ich bin halt der EST und bla bla bla. Langweilig. So, und dann kommt die Hall of Fame nochmal raus, die gesamte Class. Also wir sehen dann die Family von Andy Kaufman und die Family von Tim White. Und wir sehen natürlich den Great Muta, Stacy Keibler und den Leader der Class, Rey Mysterio Jr. So, und dann geht's tatsächlich los. Wir sind im Main Event des zweiten Abends. Undisputed WWE Universal Championship. Und ja, da geht's los mit Cody. Woo, Cody. Der kommt rein und übergibt seinen Titel erstmal. Sein Gürtel natürlich. Erstmal Negative One. Ja.
Fand ich super schön. Fand ich eine super schöne Geste.
Der Sohn von Luke Harper, aka Brody Lee, saß im Publikum und da hat er dann den Gürtel hingegeben und hat sich dann im Ring gestellt. Und dann kam natürlich Roman raus mit Solo Sikoa und Paul Heyman. Und von hier an nahm das Unglück seinen Lauf. Obwohl das Match eigentlich gar nicht schlecht war, war das Ende overbooked.
Ja, Moment. Ich dachte eigentlich, als ich den Entrance von Roman Reigns gesehen habe, das war ja so ein Special Entrance, dass er eigentlich in dem Moment verliert. Als ich das gesehen habe, war mir eigentlich klar, er verliert. Weil wir sagen ja häufig, wer so ein Special Entrance bekommt, der verliert meistens. Aber ja, was da mit dem Matching, da können wir jetzt ja noch drauf eingehen. Aber bis hierhin erstmal Entrances fand ich top. Ja, war gut. Und ja, jetzt können wir mal sagen, was dann alles vielleicht nicht so gut lief.
Bevor das losgeht, ich will das noch ein bisschen in die Länge strecken, bevor das losgeht. Der Pop bei Codys Entrance und wie sie mitgesungen haben, war großartig. Aber jetzt stellt euch mal etwas vor, man hätte den Spot mit Miss und Shane direkt vor dem Mainer gebracht. Und Shane verletzt sich, was da backstage losgegangen wäre. Kann mal bitte Shane jemand aus dem Ring holen? Wir müssen die Klaviere jetzt hier aufstellen. Kann der mal bitte weggehen?
Ja.
Wir hatten ein kaputtes Knie. Ja, das ist mir scheißegal. Der muss hier weg. Die Klaviere müssen jetzt auf die Bühne.
Ja gut, die haben ja Shane sowieso irgendwie, ich habe so ein Video gesehen, so ein Handyvideo, die haben den ja eh irgendwo so seitwärts abtransportiert und die Sachen haben sie auf der Entrance aufgebaut. Also das wäre schon irgendwie gegangen, aber gut, die hätten sich ein bisschen beeilen müssen, hast schon recht. Ne? Ja.
Aber also im Grunde den Downfall, den habe ich da bis zu einem gewissen Zeitpunkt noch nicht gesehen, denn das Match startete
wie ein klassisches Roman Reigns Titelmatch. Es gab ein Standoff, es ging dann los. Reigns hat sich einen abgegrinst, weil er dachte so, ja, jetzt dann zeige ich dir, was ich drauf habe. So, oh, er schafft es, gegen mich ein paar Moves zu bringen. Das war schon gut. Das fand ich gut. Es wurden auch sehr schöne Matchmomente kreiert, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber ich fand das Ding eigentlich, ich saß da und fühlte mich unterhalten und dachte so, ja, das ist ein gutes Match. Da baut man jetzt wirklich schön drauf hin, dass Cody den Titel gewinnt. Ich lag noch niemals so falsch.
Ja.
Denn, ja, wie soll ich das am besten erklären? Es ging irgendwann einmal ab in diesem Match, ging es wieder Move, also Finisher um Finisher. Und ich dachte, okay, wir kommen jetzt in die heiße Phase. Dann, genau, stimmt, zwischendurch war es ja auch noch so, dass Solo Sikoa immer wieder eingegriffen hat in das Match.
Vor allem, er klaut dann Negative One den Gürtel von Cody
und das will dann
auf Cody reindreschen. Und wird dann tatsächlich der Halle verwiesen, weil der Referee das mitkriegt.
Ja. Und da ab dem, wo das passiert ist, wo Solo Sikoa der Halle verwiesen wurde, da dachte ich, ja, das wird es definitiv. Ja, es ging dann in die Endphase, wo, glaube ich, Cody Rhodes 2 oder 3 Crossroads angebracht hat und es nicht geschafft hat. Roman Reigns hat, glaube ich, ein Spear angesetzt und es nicht geschafft. Und ich glaube, dann kamen die Usos raus.
Nee, erstmal wurde der Referee noch K.O. gehauen.
Ah ja, genau.
Dann hat Cody den Crossroads, glaube ich, gezeigt und sogar den Pin quasi durchgezogen. Aber der Referee war ja ausgenockt und dann kamen die Usos rein.
Genau, dann kamen die Usos rein. Die haben dann Cody Rhodes nach allen Regeln der Kunst verprügelt. Dann kam der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt passiert's. Denn kein geringerer als Sami Zayn und Kevin Owens kamen rein, um den Save zu machen, machten den Save, brachten die Usos raus, Helluva-Kick gegen Reigns, Stunner gegen Reigns, Crossroads gegen Reigns, 1, 2, 3 und Cody Rhodes ist Champion. Nein, verdammte Scheiße, es war nicht der Fall. Echt. Für mich war da der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ich habe ein mieses Gefühl, wo das hingeht und ich sollte leider recht behalten. Denn Ken, was ist dann danach passiert?
Ja, viel weiter ging es dann eigentlich auch nicht, weil dann kam doch tatsächlich Solo Sokoa wieder aus dem Publikum, macht seinen scheiß Daumendingerns an Cody und das war's. 1, 2, 3, Roman bleibt Champion.
Ja, und Florian schreibt es jetzt schon richtig in den Chat. Die Frage, die nach diesem Match mir als erstes in den Sinn kam: Wer soll Roman Reigns jetzt schlagen? Wer? Ich habe keinen auf dem Schirm. Ich höre mich gerade übrigens irgendwo sehr stark doppelt.
Alles gut, das hört man im Stream nicht.
Okay,
alles klar. Ich habe gerade mal gecheckt.
Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Aber man hat dieses Mörder-Match, man hat den Finisher von Sami Zayn, man hat den Finisher von Kevin Owens, man hat den Finisher von Cody Rhodes hintereinander gezeigt. Reigns blieb nicht bis 3 auf der Matte. Man hatte das Traum-Setup für Cody Rhodes. Man hatte eigentlich alles auf dem Serviertablett bereitgelegt. Und dann machen Sie den einen, wie ich finde, wichtigen Schritt nicht und geben Rhodes den Titel nicht. Wer soll das jetzt machen? Ich meine,
ein gewisser jemand hat da wahrscheinlich eine Idee, wer Roman Reigns den Titel abnehmen kann. Ein kleiner Hinweis, die ist Beefy, die ist ein Behemoth von dir.
Es war
bis zu einem gewissen Grad ein großartiges, gutes Match. Ich habe mitgefiebert, ich war echt, ich habe mir das Match im Zug angesehen. Alle in meinem Abteil haben mich komisch angesehen, weil ich immer zwischendurch so da stand und meinen Laptop angeschrien habe. Und es ist, hau dir nicht auf die Fresse! Und der Schaffner kam auch noch schon, können Sie ein bisschen leiser sein. Ich sage, halt die Fresse, Vince.
Und also, ganz ehrlich, jetzt mal, Storyline-technisch ist das ein Desaster. Ja, man macht eine, ja, also, was das Gegenargument ist, und das Gegenargument lasse ich natürlich ein Stück weit gelten, das Momentum von Cody war ein Stück weit weg, weil er halt das Pech hatte, sich letztes Jahr verletzt zu haben und dann eben lange raus war. Aber wenn man sowieso der Meinung ist, sein Momentum ist momentan nicht da, warum geht man dann den Weg? Ja, dann lass das doch. Dann nimmt jemand anderen. Das ist doch Quatsch. So, man muss doch da nicht irgendwie auf Teufel komm raus Cody als die Nummer 30 im Rumble bringen, der dann den Rumble gewinnt gegen irgendwie Gunther und keine Ahnung so, auch noch gut dargestellt wird, der richtig gute Face-Promos jetzt 2 Monate lang gehalten hat. Jetzt mal ganz ernsthaft, eure persönlichen Animositäten so wie JFK oder keine Ahnung oder hier so 1-2 Leute im Chat mal außen vor. Cody ist kein schlechtes Face, überhaupt nicht. Er hat Star Power, er hat sich selber aufgebaut. So. Er ist einfach ein Topstar. So, warum nimmt man ihn jetzt, um ihn dann, er macht die Geschichte auf, ich muss die Story beenden, ich mache es für Dusty, ich brauche das Ding bei WrestleMania, ich muss jetzt gewinnen, weil Dusty gesagt hat, du wärst sein Lieblingssohn etc. Bla, bla, bla. Dieses ganze riesige Fass, das man da aufgemacht hat, noch ein größeres Fass als bei Drew McIntyre. Und dann verliert er wie jeder andere. Die Usos greifen ein, Solo greift ein. Wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied zu jedem anderen, der davor da war? Es gibt keinen. So, er kriegt dann noch Hilfe von Owens und Zayn und gewinnt trotzdem nicht? Sorry, das Momentum ist jetzt durch. Das war's. Und als wir dann gedacht haben, ja, wir können ja jetzt mal gucken, was sie bei Raw daraus machen.
Komm, fang nicht an, bitte, nein.
Wir kommen das, noch dazu. Ja, genau, wir kommen noch dazu. Aber Fakt ist doch, man hat sich jetzt komplett in eine Sackgasse gebuckt. Wen willst du denn jetzt nehmen? Ist es denn wahrscheinlicher, jetzt einen Braun Breaker aufzubauen, den man jetzt nach oben holt, der gegen Carmelo Hayes schon ausgebuht wird? Und der kommt jetzt von NXT direkt nach oben und nimmt dann Roman den Titel ab? Nee. Was will man jetzt mit Cody machen? Mit Cody bei Backlash? Das wäre ein B-Pay-Per-View. Das passt nicht. Also macht man bei Raw was anderes, was überhaupt keinen Sinn macht, aber wir machen es halt einfach mal, weil wir halt nichts anderes haben und Vince McMahon 5-mal die Show umgeschrieben hat.
So. Während der Show sogar 3-mal. Also.
Ich meine, ja. Du hast natürlich wieder vollkommen recht, Gordon, was du sagst. Ne? Es ist eigentlich so aufgebaut gewesen. Cody hat sich den Arsch aufgerissen, was die Promos angeht. Alles richtig. Ne? Aber gut, manchmal will man uns ja auch schocken. Und wie hat Triple H auf der Pressekonferenz danach gesagt? Die Geschichte ist noch nicht fertig erzählt. Okay, die Geschichte nimmt jetzt einen komischen Lauf, würde ich mal sagen. Weil die Geschichte so war eigentlich auf dem Highlight. Und ja, wer soll Reigns jetzt besiegen? Lass uns mal überraschen, ob es nachher wirklich einer der Usos wird oder ein Solo oder so, was natürlich in meinen Augen totaler Quatsch wäre. Bei mir müsste jetzt irgendein Star eigentlich kommen, der noch gar nicht in der Liga ist. Und ich glaube nicht, dass, wenn jetzt jemand anders wieder am Chefsessel sitzt, dass jemand, der seit 3 Monaten vielleicht da ist, den Titel bekommt. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das wird nicht passieren.
So, und das Problem ist halt auch, Mukaid Killin schreibt jetzt gerade, Sammy hätte storytechnisch noch mehr Berechtigung gehabt, Roman zu schlagen. Ja, aber mit Sammy kannst du keinen World-Title-Run machen, Mann. Das funktioniert nicht, Leute. Das geht für 3 Monate gut und dann ist das Ding vorbei. Mann, der Hype hält so lange, wie die Storyline angehalten hat. Sammy war vorher ein Gag-Charakter und das war er auch letzten Endes in der Bloodline-Storyline, Mann. Er ist der Underdog, der einfach dem auf die Schulter geklopft wird vom Publikum. Also wer wirklich glaubt, dass Sami Zayn hier in diesem Punkt mit dem Aufbau World-Title-Material ist, sorry, aber das ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. So wie sie es jetzt machen, wäre es eigentlich vollkommen richtig gewesen mit Cody. Das Problem ist doch einfach nur, egal, selbst wenn er jetzt in seinem Vertrag stehen hat, ja, du gewinnst den Titel halt irgendwann mal. Jeglicher weiterer Title-Sieg wird einfach ein Letdown sein. Es wird einfach so sein, weil das die größte Story war, die er hat. Und ich glaube nicht, dass sie es nochmal schaffen, eine Story nochmal so aufzubauen, zum Beispiel zum SummerSlam hin. Es wird sich immer wie die zweite Geige anfühlen. Und ich kann auch nicht verstehen, dass Cody dem zugestimmt hat. Angeblich hat Cody dem ja zugestimmt, aber ich kann es nicht verstehen. Tut mir leid. Das ist einfach... Boah, das war einfach komplett neben der Spur. Und wie gesagt, nochmal, wenn man von vornherein schon vor Wochen der Meinung war, Cody wird es nicht machen bei WrestleMania, dann hätte man jemand anderen nehmen sollen. Dann hätte jemand anderes den Rumble gewinnen sollen. Fertig.
Ja, dann hätten sie vielleicht wirklich, wenn das schon seit dem Rumble in the making ist, hätten sie vielleicht wirklich Gunther diese Chance geben können.
Ja.
Aber guck mal, na, wieso? Nehmen wir mal an, das war von Anfang an die Idee, dass Reigns den Titel nicht droppt. Dann hättest du ja theoretisch irgendjemand nehmen können, aber es muss halt jemand sein, der noch nicht auf Reigns Liste war. Ne? Da muss man ja auch mal zugeben. Du kannst ja da nicht mehr jeden hinstellen. Du kannst ja nicht nochmal einen Kevin Owens oder so hinstellen. Das will ja keiner mehr sehen. Also so gesehen war der Name schon interessant ausgewählt. Aber irgendwie, ich gebe euch ja recht, es macht am Ende des Tages eigentlich keinen Sinn.
Ja, weil es bleibt die Frage offen, wen stellst du jetzt hin? Randy Orton schreiben hier ein paar im Chat, nicht einmal, jetzt nichts gegen Randy Orton, aber ich denke nicht einmal, er hätte jetzt das Momentum.
Nee, und auch überhaupt nicht das Standing. Das ist halt genau das Ding. So, vor allen Dingen, was ist denn jetzt, das bringt doch auch einfach nichts. Orton war jetzt über ein Jahr lang Tag-Team-Wrestler. So, und jetzt kommt er auf einmal wieder und alle, ja, okay, er ist halt zwölffacher Heavyweight-Champion, deswegen muss er ja jetzt Roman besiegen. Das passt doch alles nicht.
Könnte man denn das Momentum aufrechterhalten bis zum SummerSlam vielleicht mit Cody in irgendeiner Art und Weise, dass er jetzt vielleicht... erstmal, wir kommen ja noch gleich drauf, jemand anderen besiegt und dass er sich dann einfach immer irgendwie im Picture hält, sagt hier, du bescheißt ja quasi nur und das läuft immer auf die gleiche Masche hinaus und dann kriegt er beim SummerSlam, warum auch immer, irgendein Rückmatch und das gewinnt er dann mit der Hilfe von Orton zum Beispiel. Ja, macht einen auf Legacy. Könnte das klappen oder ist das...
Also,
ist das nicht das Kapitel vielleicht, was vielleicht noch fehlt? Ich meine, für mich war das Buch auch zu Ende, ja, bin ich ja ehrlich. Aber es muss ja dann noch irgendein gutes Kapitel kommen. Ich meine, Gordon, du weißt, wir haben schon häufig gemosert, dass wenn WWE nicht mehr weiter weiß, dass es dann richtig beschissen wurde.
Wurde es jetzt ja auch bei Raw After Mania.
Ja, was Roman angeht, muss ich sagen, wurde es ja gar nicht so beschissen. Eher was Cody angeht, ja.
Ja, ich fand das mit Roman auch nicht besser gelöst, aber ich bin ganz ehrlich, mir hat bei Raw die Ansage von Triple H gefallen und danach ging es steil bergab in jedem Bereich. Es ist vollkommen...
Nach der Ansage von Triple H gab es genau einen Moment im Main Event, wo Reigns gesagt hat, zu Solo Sikoa, raus.
Ja, genau.
Das war das einzig Witzige. Alles andere... Und um deine Theorie vielleicht aufzugreifen bezüglich, also ich finde die Idee, wenn ich jetzt mir wieder das durch den Kopf gehen lasse, dass vielleicht Randy Orton mit der Hintergrund Legacy und so weiter, dass er da quasi mit involviert wäre vielleicht. Die Sache ist jetzt nur die, sie hätten hier das perfekte Ending gehabt. Dass Cody ist jetzt so weit unten und ist jetzt vor allem durch das, was gestern passiert ist, einfach in einem komplett anderen Feld jetzt, dass ich nicht weiß, ob sie es schaffen,
ja,
Rhodes wieder so aufzubauen, dass es glaubhaft wäre, dass er zu SummerSlam beispielsweise noch ein Match kriegt. Vor allem für mich ist es trotzdem, es ist nur, große Anführungszeichen, nur der SummerSlam. Das hier wäre einfach der Granddaddy gewesen.
Genau.
Ja. Ja gut, also nach dem, was bei Raw passiert ist, ich glaube, wir müssen es gleich mal sagen, oder wir erwähnen es so häufig, da können wir es gleich
mal
sagen.
Ja, wir können jetzt auch schon mal rübergehen zu Raw.
Ja, wir können direkt zu Raw gehen, ich meine, das Match ist eh gegessen. Weil,
ich muss zugeben, also nach WrestleMania hätte ich mir sowas vielleicht noch eher vorstellen können, nach Raw ist das mit Cody ja ganz, ganz komisch geworden.
Ich muss gestehen, ich war ja mega, ich war ja, glaube ich, wie wir alle mega hyped auf Raw. Deswegen sind wir ja auch aufgeblieben und haben gesagt, hey, wir schauen uns das live an, weil wir Bock haben und weil wir nicht gespoilert werden wollen.
So.
Ja, genau. Wir hatten Bock, wir saßen uns da, ich habe mir schöne scharfe Nudeln gemacht und die sind mir dann wieder hochgekommen.
Ja, das ist die Wahrheit. Ja. Ja, tut mir leid, meine Pizza ist mir auch schwer im Magen gelegen danach. Also ja. Ich habe auch gedacht, mein Gott, ey. Ja, ganz ehrlich, man ist doch hyped so. Und man denkt sich doch dann auch in dem Moment, Mensch, Raw after WrestleMania war doch eigentlich immer ganz gut. Vielleicht die letzten 2-3 Jahre nicht mehr so, wie es noch irgendwie, keine Ahnung, 2016 ja. oder 17 oder so war oder 15, 14. Meinetwegen, ja, ist in Ordnung so. Kann ich auch verstehen. Aber mehr als das, also für mich war das jetzt die schlechteste Raw After Mania seit Ewigkeiten. Wirklich ja. seit ja. Ewigkeiten.
Vor allem, wir denken einfach, eine Raw nach Mania muss eigentlich sein. Bei Mania sind Stories beendet worden und jetzt ist die Raw danach und da müssen Fäden, Stories neu gestartet werden und da ist ja gar nichts.
Ja, ja. Die Hoffnung auf neue Fäden, die Hoffnung vielleicht, dass Leute zurückkommen. Gut, es kamen Leute zurück, aber das ist scheiß drauf.
Ja. Dann gehen wir mal drauf ein. Also ja. Wir sind bei Raw Nummer 1558 am 3. April 2023. 13.300 Zuschauer ausverkauft.
Die mega Bock hatten am Anfang.
Die waren alle drin. Die hatten alle Bock, natürlich. Das ist ja auch vollkommen klar. Ne, ich meine, ich war bei der Raw nach Mania 30 so, das hättest du mal hören sollen, Alter. Die waren fast genauso laut wie die Mania-Crowd so und waren deutlich weniger. Die haben alle Bock, weil sie dann einfach auch nur denken, jo, klar, das macht man ja auch nicht so häufig. Die meisten Leute sind nicht die ganze Zeit bei Mania, sondern du nimmst so eine Raw danach dann einfach mit, weil du dir sagst, ey, auf die Kohle kommt es jetzt auch nicht mehr an. So. Und dann kommt genau der Kram. Dann kommt irgendwie Triple H raus und sagt irgendwie an mit dem Endeavor und bla bla bla, aber wir gehen nirgendwo hin. We stay right here, bla bla bla, then, now, forever together. Und das Publikum? Ja, Mann, geil, wir stehen hinter dir, Triple H. Wollen wir genau so, finde ich schon gut. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt irgendwie kommt. So, keine Ahnung. Und dann sagt er irgendwie an, ja, und jetzt habe ich hier noch eine andere Ankündigung und da hatten wir alle schon Schiss. Oh, jetzt kommt er gleich raus. No chance, and that's what you got. Und dann kommt der alte Bastard mit seinem scheiß Mustache raus. Aber nee, kommt er natürlich nicht, sondern stattdessen kommt Uli, 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 Tiffy, Lilo, Herr von Bödefeld. So, und dann kommt Roman Reigns raus mit Solo Sikoa und Paul Heyman. Die Usos dürfen natürlich nicht mehr, weil sie ja versagt haben. Und dann sagt er, ja, du bist ja auch hier der am längsten amtierende Champion. So, gibt ihm die Hand und geht. Und das Publikum buht Roman Reigns aus. So, und jetzt ist halt schon die Frage, das erste ist nämlich, hat er jetzt Good Heat oder geht's jetzt schon langsam los mit Go Away Heat, weil man es halt irgendwie falsch gemacht hat. So, und das ist halt gefährlich. Aber lassen wir es jetzt erstmal noch so, wir nehmen jetzt mal an, es ist Good Heat, so, und er steht dann da und dann kommt Cody und es gibt einen Pop. Und ja, das ist...
Aber...
Ja?
Man darf nicht vergessen, dass im Grunde die Theme und der Entrance von Roman ewig gedauert hat, weil man ja unbedingt noch eine Werbepause reinballern musste. War das ja. nicht so?
Ich finde, die dauern immer ewig. Also,
ich glaube nicht. So. Ich glaube, da hatten wir keinen
Werbebreak. Ah, nee, Entschuldigung, da verwechsel ich. Ja, genau, ja. Entschuldigung, da habe ich jetzt vorgegriffen. Das geschah dann später.
Genau. So, und Cody sagt dann, ja, du hast gewonnen und bla bla bla. Niemand geht halt, er geht halt auch nicht darauf ein, dass er nur gewonnen hat, weil er gecheatet hat. Er hat halt einfach nur gesagt, ja, er hat dir halt geholfen und bla bla bla. Aber gut, Roman hätte natürlich, und das ist natürlich smart von Cody gedacht, Roman hätte ja auch sagen können, ich habe auch einen Helluva-Kick und einen Stunner eingesteckt. So ist ja nun nicht. Ne? So, das ist ja erstmal alles noch smart. Und dann sagt Cody halt, es gibt hier nur ein Wort für dich. Und dann guckt er noch Heyman an. Und das ist auch noch ganz gut gemacht, so von wegen, ne? Hä, acknowledge me sind doch zwei Worte. So, ja, und dann, oder bla. Und dann sagt er, Rematch. Weil das Publikum schien die ganze Zeit Rematch. Und das Publikum, ja, Mann, geil, bla, cool, Rematch. Heute Abend bei Raw After Mania. Und ich dachte noch so, naja, gut, könnte, habe ich noch zu euch gesagt gestern Abend, ne? Ja, könnte man machen, ist aber trotzdem Letdown, weil bei einer Raw den Titel zu gewinnen ist doch scheiße. Und dann kommt, ja, nee, also das gibt's ja nicht. Ja, dann machen wir halt ein Tag-Match. Du und Solo gegen mich und irgendjemanden.
Und ab spätestens da wurde es komisch. Und weil, ja. Weil jetzt mal
von nun an ging es bergab.
Ja, weil jetzt mal unangenommen davon, Cody würde sowas nie sagen. Gehe ich davon aus. Also,
es macht auch keinen Sinn.
Es macht keinen Sinn. Es macht absolut alles, was jetzt passiert, macht keinen Sinn.
Vor allen Dingen, er hat Solo Sikoa schon längst besiegt. Das ist vollkommen irrelevant. Warum sollte er jetzt nochmal, ja, weil der nochmal reingekommen ist. Selbst JFK, so, und das möchte ich jetzt auch nochmal für den Chat sagen. Ich habe ja mit JFK nach WrestleMania nochmal kurz gequatscht, ne? Und er hatte sich ja gefreut, dass Cody verloren hat, weil er Cody halt unsympathisch findet. Das ist ja auch in Ordnung. Aber selbst JFK hat gesagt, Storyline-technisch ist es sehr fragwürdig, Booking-technisch ist es komisch und das Ende, dass ein Solo, der vom Ring verwiesen wurde, nochmal wieder reinkommt, ist total gruselig, meinte er selber. Das ist scheiße. Das ist einfach kacke gelöst. So. It is what it is. Weißt du, es gibt doch noch irgendeinen aus der Anoa'i-Familie, der noch irgendwo anders ist. Wenn der jetzt eingegriffen hätte, ja? Wenn wir da den gehabt hätten, so, dann meinetwegen, das wäre ja noch was gewesen. So ein, oh, krass, was macht der denn jetzt da? Nur der ist halt leider unter Vertrag. Und das ist eben genau das Problem. Also kann man das eben nicht machen.
Ja gut, siehst du das Problem jetzt darin, dass er einfach gesagt hat, jo, dann halt ein Tag-Team-Match? Ich meine, es ist doch klar, dass man die vielleicht bei Raw After Mania vielleicht nochmal im Ring sehen will. Ja, das ist ja auch verständlich für die Fans. Also da habe ich schon verstanden, dass man es auf irgendeine andere Schiene bringen muss, dass du nicht da direkt einen Titelmatch machen kannst, wo er nochmal verliert. Ist ja scheiße. Außerdem war natürlich die Möglichkeit dann, dass der Partner Orton sein könnte. Ne? Das wäre natürlich auch ein super Pop gewesen.
Das wäre ein super Pop gewesen, ja. Das nur leider ist es das ja nicht.
Ja, also der Partner, das kann man mal vorwegnehmen, es war Lesnar, der hat auch einen super Pop bekommen.
Das Ding ist halt, dass Cody selbst das Tag-Match vorschlägt. Macht doch schon gar keinen Sinn.
Ach, er hat selber vorgeschlagen.
Ja. Wenn du schon kein Match hast, dann geben wir den Leuten irgendwas.
Ja, Tag-Team-Match. Genau. Und dazu muss man ja auch sagen, gab es ja quasi diese Beratung mit Heyman und Reigns. Und dann hat Heyman irgendwie gesagt, wir können das Tag-Team-Match gerne machen, wo ich mich echt schon frage, Moment, du sagst, das Tag-Team-Match wäre okay. Ja, aber unter zwei Bedingungen nur. Erstens, es muss einer sein, der bei WrestleMania gekämpft hat dieses Wochenende. Und derjenige bekommt nie wieder ein Titel-Match gegen Roman Reigns. Und ich dachte mir schon so, hä? Ja. Was, das macht noch weniger Sinn, als dass Cody nach einem Tag-Team-Match fragt. Was sind das für komische Anforderungen? Und dann kommt Borg, I'm a freaking laser. Und ja, der Händeschüttler war irgendwie schon komisch,
ja,
um es mal so auszudrücken. Das war schon so, ich meine, ich fand es gut, dass da Roman Reigns so ein bisschen Angst gesellt hat, das war okay.
Heyman war super, hast du gesehen?
Heyman ist immer super.
Yes. Heyman ist, also mal kurz auf den Mainer von WrestleMania zurück, Heyman war dort einfach so, wie er seine Augen und wie er geactet hat bei den Pins, das war großartig. Heyman ist einfach gehört mit zu den, glaube ich, drei besten Managern, die es ever gegeben hat. Und er ist einfach, glaube ich, mit der beste Mike Worker, den die WWE jemals hatte. Ja, ich habe es gesagt.
Oh.
Aber da war ein bisschen mit dem Mikro. Ja, aber und dann wurde es angekündigt, Elders, the main event will be a Teddy Long Remember Tag Team Match.
So, und das, wo ich dann auch gedacht habe, wow, really? Also ich meine, wie gesagt, wenn dann irgendwie Heyman das irgendwie so hingedreht hätte oder bla, dann meinetwegen, aber wenn Cody das auch noch selber vorschlägt, das ist einfach nur Quatsch. Das ist einfach nur Quatsch. So, und dann, ja, dann stehen sie da und Roman, oh nein, jetzt ist Borg Laser wieder da. Und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, das riecht alles so nach Vince. Es riecht so nach Vince. Jetzt komm in den Chat, du blödes Schwein. So, und dann, naja, keine Ahnung. So, und von da an ging es bergab. Denn dann kam gleich der Opener.
Aber so richtig. Andy schreibt es ja, und ich hatte mich so auf das Nightmare Beasts
Shirt. Ja, genau. So, und dann kommt der Opener und dann kommt raus, and when the dust settles, only one is left. Oh, Mock Bean. Ja. Und dann kommt Elias raus und sagt, cool, ich habe ja auch kein Standing in der Liga.
Ja. Machen wir noch weniger Standing.
Because Elias can't win one. Und war da nicht auch mal irgendwann was mit Books? Ach, who cares? Ja.
Erstmal ein Squash-Match, damit wir den Giant wieder groß darstellen können, obwohl er ja gerade verloren hat.
Ja.
Richtig gut gefallen. Übrigens jetzt schon mal eine Spoilerwarnung. In dieser 3-Stunden-Show von Raw waren insgesamt 30 Minuten Wrestling.
Ja.
Ja.
Und 30 Minuten Rückblick, glaube ich.
Ja. Weil was macht ein Giant, ein Behemoth, ein Goliath wieder glaubhaft, richtig? Er squasht den No-Name innerhalb von ein paar Minuten und schaut dann böse im Ring.
Ja. So, er squasht dann den Preliminary-Guy, Elias, und der sitzt dann halt da und MVP sitzt dann da ja toll und dann guckt Mockbee ihn so in die Kamera. Ich hab zwar gerade verloren bei WrestleMania, aber jetzt bin ich wieder voll der Thread.
Das ist nie passiert.
Ja.
Und ich habe nicht vor 24 Stunden innerhalb von 5 Minuten gegen Borg verloren.
So.
Nie passiert.
Dann kommen die Usos. Und die klopfen an die Tür und Heyman kommt raus und sagt, ich weiß nicht, Roman bespricht sich gerade mit Solo, habt ihr das gesehen? Ja, es war total dämlich, was soll denn der Schwachsinn so, warum will denn Cody kein Rematch, warum fordert er ein Tag-Match und dann kommt doch noch Borg Laser raus, wer hat denn den Schwachsinn gebuckt? Ich glaube Vince. So, und dann sagt er, aber ja, ihr müsst nicht hier sein, Vince buckt heute. Oh, dann verpissen wir uns lieber. Ja, wir haben auch Seafood für euch im Flieger. Oh, sehr gut, ja. Dann fresse ich lieber ein paar Krabbenbrötchen und schaue mir die Scheiße von außen an. Alles klar. Tschüss. Okay, so war dann doch das Segment, oder? Ja, das war
ja eins zu eins so.
Genau. So, dann ist Kathy Kelly backstage, Entschuldigung, im Ring, und Bad Bunny kommt. Und dann erzählt er, ja, ich bin der Host von Backlash. Und,
das ist ja ein Puerto Rico ist.
Genau. Also nicht Savio Vega, sondern ich. Und dann kommt, dann sagt er irgendwie, ja, bla bla bla, und wir gucken mal, was kommt. Und hast du nicht gesehen, so. Und dann kommt Rey Mastro dann zum Ring. Und der umarmt Bad Bunny nochmal, der dann irgendwie wieder am Ringrand sitzt. Und dann sagt er, ja, die Zeremonie war ja super und bla 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 und hast du nicht gesehen so. Und dann kommt aber, hey, Town Down, bla bla bla, so. Und dann kommt, sagt Austin, ja, wir haben beide unser Versprechen wahrgemacht. Du hast dein schlechtes Elterntum besiegt, ja, und ich habe John Cena besiegt und ihr könnt buhen, wie ihr wollt, bla bla bla, so, und jetzt will ich dich zusammentreten, weil ich jetzt der neue Legend Killer bin. Und er sagt, Ray, ja, mach doch. So, und dann gibt's ein Match zwischen den beiden und das Publikum ist leider nur semi drin.
Ja, weil das Match, finde ich, auch nicht gut war.
Nö.
Das hatte nur Moment, es war irgendwie out of nowhere gegriffen. Ja, man hat schnell im Vorfeld, ja, wir haben ja eine Historie zusammen, deswegen gibt es jetzt ein Match. Ganz ehrlich, dieses Match hat keinen der beiden irgendwie weitergebracht.
Ja, es ging halt nur die Story zwischen Dominik und Ray weiter, ne? Also ja, genau. Ray wollte ja den 619 zeigen. Er hatte ja Austin eigentlich schon dran und dann wird aber der Referee irgendwie abgelenkt und Dominik verhindert den 619. Dann gibt es den A-Town Down und dann hat Austin gewonnen. Und dann geht es aber noch weiter und Dominik schlägt noch auf Ray ein und dann geht er zu Bad Bunny und sagt hier irgendwie, ja, was ist, stimmt denn nicht mit dir so, du bist doch voll der Idiot und bla bla bla. Ach ja, da kam dann noch eine ganz gute Szene. Der Musiker verpasst ihm dann eine und dann sagt Damian Priest, Alter, misch dich nicht ein. So, was soll der Scheiß? So, wie, ich weiß, wir sind Kumpel und so, aber das geht nicht so. Und dann gibt er ihm eine mit. Und dann dann kommt Dominik nochmal und schubst ihn nochmal. Und dann gibt es direkt eine Clothesline von Priest. Und dann nimmt Priest ihn und chokeslammt ihn durch den Tisch. Das war richtig gut. Und ich mag Priest auch als den Muscle. Ja, das ist okay. Das kann man gut machen. Das stellt Priest gut dar. So.
Ah, okay, das definitiv. Ja.
Das war noch der einzige kleine Lichtblick, den wir da noch hatten.
Vor allem, weil ja auch Bad Bunny auch ein bisschen Standing hat im Wrestling und auch generell so ein größeres Ding ist, ein größeres Tier.
Ja, wir haben jetzt halt den Start für die nächsten Pay-Per-View, Tag-Team-Match, Ray und Bad Bunny gegen Dominik und Priest.
Judgment Day,
ja.
Wie hier Andy Held schreibt, so wie KP es immer ausspricht.
Oh.
Yes.
Den benenne ich bald in PP um.
I'm brilliant.
So, dann steht Damian Priest nach der Werbepause bei Adam Pearce und der sagt immer, sag mal, was ist denn hier los mit dir und bla bla bla. Und dann sagt er, Alter, Bad Bunny hat zuerst zugehauen so und ich war mal Kumpel mit ihm, aber ne, wenn und nur weil ich noch Kumpel mit ihm war, ist er jetzt nicht im Krankenhaus, wo er eigentlich hin sollte. Also lass mich mal in Ruhe, Glatzkopf.
So. War auch noch okay.
Das war noch okay so und jetzt geht's bergab und zwar steil bergab.
Aber was kam denn jetzt? Ich hab's schon wieder verdrängt.
Ja, dann kommen die Tag Team Champions raus. Oh, und man hat ja nichts für sie, weil Sammy und Kevin Owens haben natürlich gewonnen und dann lassen sie sich erstmal feiern und bla bla bla. Und dann sagt er.
Kein Wort wird über die Bloodline oder ihre komplette Fehde bis dahin verloren, einfach nur selbst gefeiert.
Ja, und er sagt dann irgendwie nur so: Sammy Zayn spricht dann auch irgendwie nur für sich selbst und nicht für Kevin Owens, was auch schon komisch ist. Ja, was zwischen WrestleMania 38 mit Jackass. Oh. Den Schwachsinn, das war witzig, dass er gegen Mark Henrys Hand angetreten. Ja, was da passiert ist bis jetzt, das war natürlich eine absolute Reise und hast du nicht gesehen so und jetzt sind wir hier überhaupt. Und dann kommen, I bring a swag like nobody can, wanna break her body, yeah. So,
Schnarch.
Kommen die Street Profits raus. Und die sagen dann, ja, wir haben ja hier dieses Match da gewonnen, ne? Dieses Showcase-Match. Damit sind wir doch die Number One Contender. Und in dem Moment nickt Kevin Owens nur und sagt, ja, gut, kann man ja machen. So, und
ich meine, sie haben eine Open Challenge gemacht.
Ja, aber die Street Profits haben halt gesagt, jo, technisch gesehen sind wir ja die Number One Contender, weil wir ja gewonnen haben. Das hat Montez Ford gesagt. So, und dann sitzt du halt da und sagst dir irgendwie, ja, okay, kann man auch so machen, bla, aber ist es Face gegen Face, Publikum sitzt nicht richtig drin. Man merkt dann auch einfach so, weil man weiß halt einfach auch, dass die Street Profits das Ding hier nicht gewinnen werden. Und Publikum ist so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, keine Ahnung. Das wäre doch hier, wie Ken vorhin schon gesagt hat, warum haben nicht die Viking Raiders gewonnen?
Ja.
Damit man hier ein klares Heel-Team hat, das gegen die antreten kann.
Ja, wir hätten direkt einen Anfang einer Storyline gehabt hier. Wofür Raw nach WrestleMania World da ist. Ja. Storylines neu anfangen.
Ja. Aber nein, man muss ja das Momentum der Street Profits nutzen, um sie dann gleich wieder zusammenzustampfen und in die Undercard zu verbannen, weil ich mag die nicht.
Ja, man hätte ja das Match auch machen können, aber dann lässt man die Viking Raiders da eingreifen.
Ja. Oder irgendetwas
um auf die Titel zu gehen oder sonst etwas. Aber nein, wir haben einfach nur ein Match gehabt, dass die Street Profits verlieren. Ende. Ja. Tschüss.
Fair and square, somit sind sie auch keine Gefahr mehr für die Titel, somit sind sie auch wieder unbedeutend geworden, somit ist auch ihr Sieg bei WrestleMania noch unbedeutender, als er eh schon war. Und das hat einfach keinem was gebracht, weil es hat auch dem Standing von Kevin Owens und Sami Zayn nichts gebracht, weil die sind da oben jetzt, da bringt ein Sieg gegen die Street Profits gar nichts, absolut gar nichts. Hätte der Judgment Day da eingegriffen oder hätte irgendwas... Wieso nicht Impero? Wieso haben Ludwig Kaiser und Giovanni da Vinci nicht da eingegriffen und hätten einfach gesagt, so, ja, wir machen das jetzt. Beispielsweise. Ja. Das ist so ein Beispiel. Eine Fehde zwischen Kevin Owens und Sami Zayn gegen Imperium hätte ich gefeiert.
Ja. So. Conway, fandst du es denn richtig gut?
Was jetzt genau?
Street Profits gegen Owens und Sami Zayn.
Natürlich nicht.
Ja. Stark.
Weil selbst wenn die ein gutes technisches Match gerissen hätten, ich wäre gar nicht drin gewesen.
Ja.
Weil sie es einfach so hingerotzt haben.
Jill Valentine schreibt hier gerade, Street Profits sind keine Heels, kommt bei mir immer so rüber. Nee. Also sie vielleicht, dass sie ein bisschen so diese arrogante Mr. Street Characters haben, aber allein durch ihre Aktionen im Ring und wie sie sich im Ring geben, diese Top, diese Flying Moves und dieses absolut over the top technische High-Flying-Wrestling, das passt zu keinen Heels, wie ich finde. Also die sind hier definitiv Face, und das hat man auch bei der Crowd, hat man auch bei der Crowd gemerkt. Also die sind schon, also auch wie sie reden und wie sie sich geben, ist eher Face als Heel, wie ich finde.
Ja.
Jo. Ja, Match, was keinem was gebracht hat, was einfach, wo wir einfach alle vor dem Bildschirm gesessen sind und
war so einfach sagt, nur so, da.
So, ja, es war da. Und jeder dachte so.
So, jetzt wird's noch.
Do you smell Vince?
Ja.
Do you smell it?
So, und jetzt geht's nämlich tatsächlich dann auch noch ganz gleich weiter. Dann kriegen wir nämlich eine Zusammenfassung zwischen der Fehde zwischen Logan Paul und Seth Rollins. Und Rollins steht bei Cathy Kelly und sagt, ja, I feel great. Ja, und jetzt fehlt was, nämlich eine Party. Und dann geht er raus und dann macht Seth Rollins Party und singt, whoa. Und dann denkt man so, ja, jetzt muss ja irgendwas kommen. Nö, er geht einfach. Nö. Stark. Ja, Seth kommt raus, hält keine Promo und dann singt er, whoa, whoa, und das Publikum, yay. Weißt du, das erinnert mich an Fandango, der rauskam und auf dem Tisch tanzt, so mit dem Publikum. Nur ja, da war es halt witzig, weil das Publikum halt den Song lustig fand. So.
Und hier war es einfach. Ich meine, stell dir mal vor, du bist als Zuschauer bei Raw, hast zwei Scheiß-Matches gesehen und dann freust du dich, ey geil, es kommt Seth Rollins raus, die Story mit Logan Paul ist beendet. Was passiert jetzt als nächstes? Und Seth Rollins kommt raus, macht kurz den.
Und geht.
Und geht wieder.
Und dann merkst du, krass, sie haben halt nichts für ihn. Ja, cool. Ist ja nur der talentierteste Mann bei Raw, aber okay. Macht man halt.
Einer der Workhorses.
Ja, das Workhorse schlechthin. Vor allen Dingen, er wäre ja vielleicht noch einer, den man gegen Roman schicken könnte, weil Roman ihn ja nie besiegt hat.
It's better that he's doing nothing.
Ne? Weil,
das ist die größte Scheiße, die ich je gehört habe.
Ich erinnere mich noch daran, because I follow that shit. So, und das war eben genau das Ding so. Ja, genau, Gerd Nehr schreibt es hier, Promo war geplant, wurde aber von Vince geändert. Ja, stark. Richtig gut. Ne? Und die Leute sitzen da, boah, Alter. So, ich war ja auch noch im Live-Chat von Cornette auf der Cult of Cornette. Da habe ich ja auch noch mit einigen. Ich habe da ja nur Kommentare gegeben und habe auch nur gesagt, Alter, was ist denn das? Ihr glaubt nicht, wie viele Daumen nach oben ich bekommen habe. Unfucking fassbar. Und dann sind wir Backstage mit Bobby Lashley, der auch bei Cathy Kelly steht und sagt, ja, ich habe ja diese Memorial Battle Royale gewonnen. Total stark. Und dann kommt plötzlich Mustafa Ali dazu und sagt, hey, Dude. Und dann sagt Bobby Lashley, ja, komm, wir kämpfen jetzt gegeneinander. Und dann sagt Mustafa, nee, wieso? Und schwuppdiwupp verprügelt Bobby Lashley ihn und nimmt ihn in den Ring. Der Gong wird angeläutet und 37 Sekunden später gibt er im Hurtlock auf.
Und da habe ich dann live abgeschaltet und bin schlafen gegangen.
So.
Was für eine Scheiße.
Was? So, darauf glaube ich, brauchen wir nicht einzugehen, oder? Das war ja auch nur Bullshit wieder.
Nee.
Also kurzum, nur um das nochmal festzuhalten, wir haben nichts für Seth, wir haben nichts für Bobby, wir haben nichts für Mokbehin, aber das ist auch egal. Wir haben
nichts für Mustafa Ali.
Wir haben nichts für Zayn und Sammy, weil das auch irgendwie einfach nur so ein Schwachsinn ist. So. Ja, so, dann sehen wir Roman Reigns mit Heyman und Solo in der Umkleide. So, und Reigns sagt, ja, sind die Usos weg? Ja. So, und dann sagt er, wusstest du, dass Lesnar hier ist? Nee, wusste ich natürlich nicht. Und dann sagte er, ja, hier. Ja, ne?
Normalerweise ist es nach WrestleMania. Das heißt, Brock verschwindet jetzt für 6 bis 9 Monate.
Genau.
Das war witzig.
Das war witzig, ja. Allerdings, ja. Und das war es dann auch schon wieder. Danach wird es nämlich nicht mehr witzig, weil er dann sagt, ja, wir kümmern uns schon darum. Ich so, ja, gut, stark. Dann kommt Bianca raus. Und wir sind schon alle genervt. Und das Publikum ist auch genervt. Das Publikum so bejubelt richtig. Sie nicht mehr hart. Das ist nämlich genau das Ding. Das Publikum sitzt dann auch da, ja, okay, es ist Bianca. Und du merkst, dass es stale geworden ist. Und du merkst, dass die Leute jetzt einfach sagen, Alter, Bianca, es ist gut jetzt. Wir brauchen dich nicht mehr als Champ. Du kannst mal was anderes machen. Und sie würde wahrscheinlich auch deutlich besser als Heel worken. Und dann kommt plötzlich Rhea raus, die ja der Heel ist in dieser Nummer. Und die Chance, die Fans, die Enden, Mami, Mami.
Die sind steil gegangen.
Und ich habe nur gedacht, geil.
Ja. Was ich dann eigentlich auch nur, was nur schade war, die Promo dann zwischen den beiden war so aufgesetzt.
Total.
Das war so oberflächlich.
Aber das war wahrscheinlich auch wieder on the fly gebookt.
Ja. Und ja, ganz sicher. Schnell auswendig lernen den Scheiß hier, bevor sie raus sind und das war's.
Genau. Ja. Und dass ich dann auch gedacht haben, ja, eigentlich haben wir beide nichts miteinander zu tun, aber du bist der Champion und ich bin der Champion. Wie, ist schon wieder Survivor Series? So, ja, und jetzt irgendwie, ja, okay. Ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn sie jetzt sagen, wir vereinigen den Women's Title. Gerne. Ja, kein Problem. So, habe ich wirklich null Problem mit, die beiden Titel zusammenzulegen. Wir haben eh nicht genügend Frauen. Wir sehen das anhand der Tag Team Division. Den Tag Team Titel der Frauen kannst du schon wieder einschmelzen, weil das halt einfach nichts bringt, so. Und genau darum geht's dann kurz danach. Und sagt sie, ja, nee, ich glaube aber nicht, dass du so geil bist, Rhea. Und dann sagt Rhea, doch, also ich freue mich schon auf unser Match, ja. Und schwuppdiwupp kommt Liv morgens Musik einfach. Rhea.
Alter, das.
Ja?
War. Ja, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das war auch etwas. Man hat hier kurz das Momentum, wo man sich denkt, so, okay, vielleicht bei Backlash Bianca Belair gegen Rhea Ripley. Gut, hätte ich Bock drauf, definitiv, dass Rhea dann ihren Titel abnimmt. Anstatt, dass man das ein bisschen in die Länge zieht, wird wahrscheinlich Vince hinten gedacht haben, so, ey, die sind schon viel zu lange im Ring, los, spiel sofort das Theme ab. Das gesamte kleine Momentum, was hier aufgebaut wurde, wurde pum, weg.
Ja.
Es war einfach wieder komplett unwichtig. Da gab es noch einen Stare-Down.
Ja, Rhea geht dann raus, steht auf der Rampe, guckt erst Liv an, Liv so, ja, wir waren ja mal ein Tag-Team, ne? War das nicht cooler irgendwie? Und dann, ja, bestimmt cooler als seine jetzige Partnerin. Und dann grinst Raquel sie an, weil das ist ja das Einzige, was Raquel mittlerweile kann.
Ja, immer so. Noch, der Charakter ist immer noch derselbe von Raquel. Und sie war richtig gut bei NXT.
Ja.
Sie war das Powerhouse, sie war die Zuschlägerin. Die Raquel Rodriguez hätte ich jetzt auch geil gesehen gegen Rhea Ripley. Aber jetzt ist sie einfach nur eine lächerliche Witzfigur.
Ja.
Wo du dir denkst von wegen, oh toll, wieder was Rhea weghauen kann. Toll.
Ja. Oh. Jill Valentine X0 sagt hier, der eiskalte Geschäftsmann kann er ja sein und bleiben, aber vom Booking her wird er sich nicht lange halten. Jeder weiß, dass Triple H es besser gemacht hat, auch die neuen Besitzer. Ja, hoffentlich. So. Phil schreibt noch, Raquels Grinsen ist gruselig. Ja, ihr Kreuz ja, irgendwie auch.
Stimmt.
So, und dann kommt Damage Control raus. We got the power, we got the rage. Wären wir doch geblieben auf der Stage. So, und dann, ja, dann gibt's ein Match, das ist auch nur so lala. Und ja, Damage Control schafft halt auch nichts. Bailey.
Vor allem dieses Match ist ein Number One Contenders Match auf den Women's Title.
Ja.
Und die beiden Teams, die im Ring sind, um diesen Number One-Platz kämpfen, haben beide bei WrestleMania verloren.
Ja, aber ist doch egal, weil das Showcase-Match war ja.
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 Ja, das ist.
Nee, man hätte natürlich, weil die Street Profits sagen: Ja, wir haben doch das Showcase-Match gewonnen. Sind wir nicht die Number One-Contender? Kevin Owens so, ja. Und wie ist das jetzt mit Ronda und Shayna? Nee, die nicht. Die sind ja irgendwie verletzt.
Ja. Oder so.
Ach ja, und Bailey, komm mal hierher. Du bleibst mal schön hier.
Ja, genau. Ja. Bailey hat ja auch schon gesagt auf ihrem Twitter, bye. Ja, ja. Wo jetzt ja alle vermuten, dass Damage Control aufgelöst wird. Wird aber auch nicht erklärt. Ja, und Bailey bringen wir auch gar nicht mehr mit raus. Nee, die finde ich blöd.
Ja, ja. Oh mein. Wurde anscheinend auch während der Show geändert.
Es ist so schlecht. So, das Match ist beschissen. Dann gibt es am Schluss den Oblivion von Liv Morgan und in gut 7 Minuten gewinnen sie das Match.
Ja, interessiert aber keinen.
Dann sehen wir The Miz, der läuft durch die Gänge, da sieht man dann kurz mal im Hintergrund Otis, der mit Maxine Dupree da sitzt und mit Mace, glaube ich, also Marseille. Da wird aber auch nicht drauf eingegangen, das ist nur ein Gag für den Hintergrund. Dann stehen The Miz im Ring und da gibt es ein, zwei lustige Momente, als er gesagt hat, ja, ich muss, Shane McMahon hat es nicht geschafft, gegen mich anzutreten. Das war super. Ja, das war witzig. Und dann sagt er ja, und Snoop Dogg zeigt den schlechtesten People's Elbow der letzten 20 Jahre. Stimmt. So, und dann kommt Riddle raus. Yay! Und alle denken, oh ja, cool, Riddle ist wieder da. Hey, cool. Und dann verpasst der Miz den Bro Derek. Und das war's, weil für Riddle haben wir ja auch nix.
Ja, aber er ist wieder da.
Hey, geil, oder? Hey. Ja.
Okay, toll, jetzt bekommt er zumindest ein Match gegen The Miz, der gegen Pat McAfee und Snoop Dogg
verloren hat. Ja, da wird so ein Sieg gegen Miz. Wow. Ja.
Wow, das ist ja wirklich eine ganz tolle Story für Matt Riddle. Ganz ehrlich, also ich bin auch, ich muss sagen, ich bin absolut kein Matt Riddle-Fan. Aber wenn er schon zurückkommt, und ich vergönne es ihm ja, dass er zurückkommt, aber dann gebt ihm doch bitte etwas, womit er besser arbeiten kann oder eine anständige Storyline als das.
Von mir aus hätten sie ihn als Bad Guy Matt Riddle zurückbringen können und gegen Seth Rollins schicken lassen.
Ja. Seth Rollins gegen Matt Riddle noch einmal, bitte gerne. Ja, bitte gerne. War eine persönliche Storyline. Die beiden mögen sich zwar anscheinend auch Backstage nicht, aber das ist wurscht. Das hätte zumindest eine Glaubhaftigkeit gehabt und es hätte zwei Worker gehabt, die ihre Diskrepanzen beiseite legen können und eine gute Story und gute Matches liefern können.
So, Simon, oh, hallo Simon, schön, dass du wieder zuschaltest. Er schreibt, I'm a little confused, maybe you Mavens can help me out. Is Shane still the best wrestler in the world or Snoop now after being victorious? Nobody told about it on Raw. Ja, genau. Ja, yes, Snoop is the best wrestler in the world now. Obviously.
In the universe.
Mein Gott, und es ist so beschissen. Und dann sehen wir nochmal einen Rückblick auf den Angriff auf Bad Bunny und dann sagt Corey uns, oh, Bad Bunny ist ins Krankenhaus eingeliefert worden, der hat eine Verletzung an der Schulter. Wir entschuldigen uns bei all seinen Fans. So. Und dann stehen Becky, Lita und Trish da. Ach übrigens, wir haben gestern bei WrestleMania gewonnen. Ach, nächste Woche machen wir mal ein Match. Tschüss!
Wow.
Geil, ja.
Es wird nicht besser.
Nee, es wird nicht besser. Und nächste Woche ist es dann Becky Lynch und Lita gegen Liv Morgan und Raquel Rodriguez. Wow, wieder zwei Face-Teams gegeneinander. Stark!
Da habe ich richtig Bock drauf.
So, und dann wird der Main-Event angekündigt und das dauert ewig und drei Tage und dann gibt es den Werbebreak, wie Mattes vorhin schon richtig erzählt hat und Roman steht im Ring rum und bla 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 und es ist Picture in Picture und hast du nicht gesehen und Roman und Solo stehen da und dann kommt Cody und dann kommt Lesnar und dann geht das Match los. Ach nee, Brock Lesnar nimmt Cody hoch, F5. Und dann kommt eine lustige Szene, wo dann Roman zu Solo sagt, Solo raus, wir gehen. So, hier läuft irgendwas gerade komplett falsch. Und dann gehen die beiden und Brock Lesnar vermöbelt Cody 7 Minuten lang.
Und zwar jetzt nicht, und zwar wirklich so nach allen Regeln der Vince McMahon-Kunst. Also da war alles dabei. Und ich frage mich einfach, ich habe eine einzige Frage. Warum?
Ja, was? So, warum nicht? Ja,
und vor allem dann verlässt Brock Lesnar die Halle und Vince sagt wahrscheinlich zu ihm, ey, geh noch mal rein und zeig ihm die Stinkefinger, wir sind jetzt wieder erwachsen.
Ja, ja, ich habe das nämlich in einer anderen Liga gesehen, dass dort Dean Ambrose das auch die ganze Zeit macht.
Ja, also ich hatte jede Menge Zeit, mir andere Fernsehs anzugucken. Und wie man sieht, Finger zeigen, dann ist man richtig evil.
Es ist richtig, richtig, richtig stark. Und jetzt ist, man denkt dann noch so, ja, vielleicht haben sie ja irgendwas für Cody bei Raw danach. Nö, haben sie offensichtlich nicht. Und jetzt soll die entweder, vor allen Dingen, wie oft hatten wir das jetzt, dass Lesnar nach WrestleMania durchgedreht ist und irgendjemanden komplett kaputt gemacht hat? Dreimal? Viermal? Zu oft? Genau.
Zu oft. Und vor allem, das Interessante ist ja auch, was, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, der Vertrag von Lesnar läuft im April aus.
Ja.
Und er hat in einem Interview gesagt, er weiß nicht, wie viel er jetzt noch Bock hat zu machen. Du hast gerade bei... Warte, da fliegt mir gleich das Mikro weg. Du hast gerade in der Raw nach Mania das größte Face von WWE ge-F5'd und gesteelchert und gesteeltrapped, alles. Und da sagst du so ein... Nee.
Ja, aber erstens war das nicht seine Entscheidung, das zu tun. Und zweitens habe ich jetzt gerade noch ein Interview gesehen, wo er heraushaut, er möchte nochmal Champion werden.
Ja, stark. Ja. Das brauchen wir unbedingt nochmal. Nochmal ein Lesnar als Champion. Das brauchen wir.
Ja, sie.
So.
Wir haben einen neuen Zuseher, den Nico. Habe ich eben aus Zufall gefunden. Sehr guter und unterhaltsamer Tag weiter.
So ja, sehr gut. Hier, press the Abo-Button. Ja. Mach dir die Glocke an, dann bist du in Zukunft immer mit dabei. So, vielen Dank an alle, die heute dabei waren. Ich will nicht mehr darüber reden, ich ärgere mich zu sehr über Raw. Das ist mir einfach zu dämlich.
Ich habe was vergessen hier.
Was denn? Ach nee. Ach, ja, stark.
Danke.
Ja, das ist gut. Das macht schon Sinn. So, also können wir auch gerne so drinnen lassen, das Bild, weil das ist symbolisch, das, was da am Boden liegt, ist Raw. Ja, ja. Das ist nicht Cody, das ist Raw. Das war die gesamte Show. Die gesamte Show war ein absoluter Clusterfuck. So, und das ist genau das Problem. So.
Ich gehe sogar noch weiter und sage, das, was da am Boden liegt, ist die Zeit, wo Triple H in Control war. Drüber ist Vince.
Ja. Unglaublich.
Ich habe sowas von keinen Bock auf SmackDown oder Raw. Ich habe echt wirklich jetzt Bedenken, dass es jetzt genau so weitergeht wie vor circa einem Jahr.
Ich glaube, das einzig Gute, was dabei rauskommen kann, ist, dass AEW jetzt wieder gut wird.
Ja, diese Hoffnung habe ich eben auch. Aber...
Das ist doch die ungeschriebene Regel. Wenn WWE gut ist, ist AEW scheiße und umgekehrt.
Ja. Vielleicht kommt da jetzt ein huge Announcement von Tony Khan am Mittwoch und da kommt aber vielleicht was ganz Tolles, wie beispielsweise... Ja, hier ist Cody wieder.
Ja, aber da starten wir voller Elan in diesen Champion Talk und Vince sagt, nee.
Dunkle Zeiten liegen vor uns, aber der Champion Talk wird weitermachen. So. Unermüdlich.
Aber bevor wir fertig sind, Leute, noch zwei Sachen. Ja. Punkt 1, vielleicht kannst du das irgendwie nochmal in den Streamer kriegen, Gordon. Die Homepage ist online.
Ja, sehr gut.
Genau. Also, da könnt ihr mal drauf gehen. Geht mal auf championtalk.tv. Der Countdown ist abgelaufen. Wir haben sie jetzt ein bisschen minimalistisch gehalten. Ihr werdet sehen, also vielleicht kriegen wir das dann nochmal eingefangen, irgendwie auch auf dem Screen. Da ist einfach nur so ein kleiner YouTube-Player. Da könnt ihr auch den aktuellen Stream gucken. Also theoretisch könnt ihr einfach auf die Seite gehen und das ist dann eingebettet von YouTube. Könnt ihr einfach auf Play drücken. Dazu haben wir euch nochmal die zwei Videos Watch With Us WrestleMania reingeballert mit Ken und Gordon, dass ihr nochmal sehen könnt, wie die beiden live sich das angucken und schon eventuell bei dem ein oder anderen Match durchdrehen. Dann gibt es natürlich die obligatorischen MP3s und Opus-Files, sobald wir hier fertig sind. Und wir haben schon ein paar Social-Media-Sachen, die werden dann auch verlinkt, das wird nächste Woche kommen. Und Gordon hat jetzt gestartet, hier kommt eine Battle Royale, das machen wir jetzt mal zum Abschied. Die Leute kloppen sich jetzt hier unten.
Ja, und am Schluss gewinnt einer von euch und der ist dann der Champion für heute.
Genau, mal schauen. Es fallen auch manchmal so Packages von oben runter, kriegt wieder Energie, da passiert es gerade, glaube ich.
Ja. Oh nein, ich bin schon tot. Ah!
Okay.
Oh.
Und während die sich kloppen, hier doch mal ein nettes Wort von Jill Valentine. Nichts gegen Moon Talk, definitiv nicht. Aber die Aufmachung von Champion Talk gefällt mir besser. Ja, da wurde auch dahinter sehr viel Arbeit reingesteckt von.
Oh, hier, Final Two hier.
Oh, Jill Valentine. Oh, Jill Valentine holt sich das extra Package hier.
Ich glaube auch.
Was wäre es denn?
Jill Valentine macht auch.
Oh, da kommt noch ein Package.
Oh, ist das
bitte noch ein?
Oh,
Jill Valentine. Oh, Will. Oh.
Ah, geht er zurück zum Held.
Ja, kann er ja nicht.
Ja, doch, gleich, oder? Oh Gott.
Oh, das wird spannend. Ja. Hier die letzten zwei. Cody und Gunther. Oh! Und Will hat gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Will. Ja, also du bist der Champion für heute. In der Battle Royale. So.
Herzlichen Glühstrumpf.
Ja. Will schreibt von Vince gebucht. Stimmt.
Super gut.
So, vielen Dank. Also wie gesagt, guckt auf die Webseite championtalk.tv, guckt auf den Kanal. Es kommt auf jeden Fall die Tage jetzt immer noch wieder was Neues. Wir werden einige News noch einsprechen. Wir werden auch was über Bushwacker Butch sagen. Ja, also es wird auf jeden Fall was auf euch zukommen. Und eine Formless Week gibt es jetzt natürlich auch noch, weil wir ja auch AEW und sowas durchnehmen. Und nächsten Dienstag gibt es natürlich dann wieder live Raw und SmackDown hier auf diesem Kanal. Die anderen Shows sind momentan nicht live, aber es kommt genug für euch und wir bedanken uns jetzt noch einmal bei allen Patrons.
This is a special announcement for our patrons. We thank each and every one of you. Kenzie 1904, Tobias Mouseman, Cedric, Alex the Fiend, Dirt Catcher, Deuce, Michael Borman, Jan Trimpop, Crispy Chris, Bastion, Mr. McMahon, Jill Valentine XO, Thorsten Preffy, Vincent Vega, and Mayfram. Thank you again for your support.